Hier ist Revenge of the Flicks mit Stephen Baileys und Christopher M. Peckham.
Eins, zwei, drei. Guten Abend.
Ach, das wolltest du sagen. Ich hätte jetzt natürlich... Du schreist ja immer, Steven, und ich, Christopher. Und ich hätte das heute ein bisschen höher gesagt, so, Christopher, Baby, endlich sind wir mal wieder hier, alleine. Ich meine, die letzten Male waren Peckhams Sixpack war das dabei, da waren ganz viele Leute gewesen und dann war der Gary Streberg dabei und jetzt sind wir endlich wieder allein.
Das stimmt, wir waren schon lange nicht mehr allein.
Wir beide, allein.
Das ist ja eine eindeutige Eddie Murphy-Parodie, die du da eben gemacht hast.
Ja, ich hab's versucht. Also, ich hätte mich normalerweise, also wären wir jetzt noch in den 80ern und 90ern, hätte ich mich auch noch schwarz angemalt, aber es macht man
oh,
nicht.
Oh, Blackface. Oh, das ist natürlich ganz gefährlich, ja.
Übel.
Aber ja, du hast natürlich, also jetzt für die, den Podcast hören, du hast das passende Outfit. Du hast nämlich eine original Detroit Baseball-Jacke an.
Football, Lions.
Ach, Football, ich dachte, es ist Baseball.
Ich meine, es ist Football. Die Lions spielen doch Football. Aber also, das kannst du natürlich, können wir natürlich googeln oder uns in den Kommentaren beschimpfen lassen. Vielleicht ist das auch besser. Okay. Ja, lass uns.
Gibt es denn in deiner Gegend, da wo du wohnst, auch irgend so ein Viertel vielleicht, wo sehr viele Reiche wohnen oder so? Und weißt du, wie das heißt?
Ja, das wäre bei mir Oberneuland, glaube ich.
Also bist du der Oberneuland.
Schwachhausen vielleicht noch mehr.
Schwachhausen-Korb wärst du dann.
Ja, genau.
Schwachhausen-Korb. Klingt als
Oberneuland-Korb klingt auch nicht schlecht.
Oberneuland-Korb.
Oberneuland-Korb wäre aber auch nicht schlecht.
Oberneuland-Korb. Aber wie Schwachhausen?
Mhm.
Also, wo die ganzen Schwachmaten wohnen, Schwachhausen.
Sind alle ein bisschen mehr oder weniger, ja, genau.
Die haben wir jetzt verloren, leider, im Podcast. Also, liebe Zuhörer und lieber Steven und alle ihr da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Revenge of the Flicks.
Jawohl.
Und wir sind wieder da und wie ihr vielleicht gemerkt habt, dreht sich heute unsere Folge um Eddie Murphy, denn wir haben einen Grund, er hat einen neuen Film gedreht, nämlich Beverly Hills Cop Axel F oder Axel F Beverly Hills Cop, nee, ich glaube umgekehrt.
Beverly Hills Cop Axel F, ja.
Statt auf Netflix.
2, 3, 4 haben wir da jetzt Axel F stehen.
Ja, und das war für uns Anlass genug zu sagen, wir nehmen uns jetzt mal einen anderen Eddie Murphy, Klassiker kann man nicht sagen, aber einen anderen Film, einen anderen Actionfilm von Eddie Murphy mal raus, nämlich Metro, aus dem Jahre 97 und sprechen mal über den, weil über Beverly Hills Cop sprechen natürlich alle, aber das wollen wir natürlich eigentlich auch machen und wenn du magst, lieber Steven, fangen wir doch damit an, oder? Du hast
mit
Axel
F.?
Ja, mit Axel F. Mal so ein bisschen. Ja, einfach nochmal so ganz, so ein kleines Ding. Wie haben wir den jetzt eigentlich gefunden? Bei mir ist es schon ein bisschen her. Bei dir auch, gell?
Nicht mehr. Also ich habe heute sowohl Metro als auch Axel F. nochmal geschaut. Tatsächlich hat es funktioniert. So komplett. So. und du willst sofort eine Meinung von mir hören. Okay, und ich fand ihn okay. Ich habe mit viel Schlechterem gerechnet, tatsächlich. Ich fand ihn okay, aber war unterhaltsam. Spielt bei mir so auf einer Stufe mit dem dritten eventuell so, ja. Den dritten fand ich nie scheiße, Den fand ich nie scheiße, so wie alle anderen. Das ist ja Mainstream, den dritten scheiße zu finden.
Ja, bin ich nicht so.
Ich fand den recht gut. Ich fand den zweiten am besten und der erste ist natürlich Kult und auch mein Jahrgang übrigens. Der erste Beverly Hills Cop ist genauso alt wie ich. Auch von 84.
So alt bist du schon, Steven.
So
ist ja unglaublich. Sieht man dir gar nicht an.
Alt. Ja.
Du hast dich gut gehalten.
Ich hab noch ein paar Tage und dann geht's ab.
Aber warte mal, heißt das jetzt, du hast jetzt Beverly Hills Cop 4 jetzt erst gesehen? Hast du den vorher noch nicht gesehen?
Doch, jetzt habe ich ihn quasi das dritte Mal gesehen.
Ach, du hast ihn schon dreimal gesehen.
Ja, gut, das zweite Mal war natürlich ein bisschen Second Screen und ja, hier mal auf Toilette da mal einen Kaffee holen, aber doch, letztendlich habe ich ihn schon dreimal gesehen.
Ja, Durchfall und deswegen Dreiviertelstunde ja, genau, auf dem Klo.
Kinderbetreuung, ja. Mal eben zum Kindergarten fahren, du kennst das ja. Ne?
Also ich war
eben einkaufen
ein,
gehen.
Ich muss sagen, also ich bin ein Eddie Murphy Fan, kann man schon sagen. Also ich bin mit dem groß geworden, der ist auch so einer von den üblichen Verdächtigen, die mich so begleitet haben. Aber Beverly Hills Cop war nie so meine Reihe. Also ich habe jetzt nie so, war jetzt nie so, ich habe die ganz gerne geguckt. Ich kann mich an den zweiten fast gar nicht mehr erinnern. Und ich habe aber auch mir immer schwer getan, mir die dann auf DVD zu holen. Und dann habe ich sie mir irgendwann geholt. Aber ich war nie so ein riesen Superfan von der Reihe.
Superfan würde ich mich jetzt auch nicht beschreiben. Also als Superfan würde ich mich nicht beschreiben. Aber sie waren doch durchaus prägend für mich. Das kann ich schon sagen. Die waren immer präsent, immer im Fernsehen gelaufen. Und nachher dann auch auf Video tatsächlich, also auf Videokassette. Ich hatte den ersten als VHS-Original aus der Videothek damals abgekauft, als das verschlissene Tape verkauft worden ist. Da hatte ich dann diese originalgroße, das die große Hülle im Regal. Ich habe es leider nicht mehr finden können. Ich bin der Meinung, ich habe es noch. Das Tape, habe ich aber nicht mehr finden können hier für die Sendung. Aber wie gesagt, hat mich schon mein Leben lang begleitet und wie gesagt, den zweiten, den feiere ich ja total, Tony Scott und so weiter und ach, wenn da nicht alles aufeinander kommt, ne, das ist was, musste ja was werden. Und der erste, der ist ja so eingeschlagen wie eine Bombe und habe ich neulich erst erfahren, war bis vor ein paar Jahren noch der beste oder bestbesuchteste R-Rated-Film, glaube ich. Ist der, hat der einen R-Rated? Ich glaube ja, ne? R-Rated, ne?
Oh, da fragst du mich und, was, das weiß ich nicht.
Könnt ihr mal nachschlagen. Also bis vor ein paar Jahren war das noch der erfolgreichste R-Rated-Film in den USA. Und natürlich möchte ich an dieser Stelle auch erwähnen den wunderbaren Soundtrack. Ne? Also,
oh, du hast die Schallplatte.
Ja, ich hab die Schallplatte noch, jawohl.
Also der Soundtrack ist...
Frankreich.
Aus Frankreich. Das ist toll. Ich habe auch immer so ein paar, auch Schallplatten, Soundtracks von Filmen aus den 80ern, einfach nur um es mir hinzustellen. Also ich höre es fast nie, aber.
Ach so, du hörst gar keine Schallplatten mehr, so richtig? Also ich höre die noch regelmäßig. Also
ich habe hier, ich habe einen Player, aber im Moment nicht, aber ja, doch. Also es ist auch für mich, ich finde, die sind halt so schön gemacht auch immer. Ja? Kann man sich schön hinstellen.
Ja, oh ja, ja, ja. Auch die ganzen Neuauflagen von Waxwork und so. Also da sind ganz tolle Sachen bei. Kosten ein Vermögen, aber sehen furchtbar schick aus.
Ja, das ist absolut. Kosten ein Vermögen.
Da habe ich jetzt nochmal die DVDs, zumindest die
Trilogie. Die habe ich auch. Ne? Die habe ich genau die gleiche habe ich auch. Die habe ich nämlich da hinten stehen.
Recht so. Alles richtig gemacht.
Alles richtig gemacht. Noch nicht auf Blu-ray, lieber Steven, ja?
Nee, habe ich nicht abgegradet. Will ich eigentlich auch nicht.
Muss auch nicht sein.
Tut nicht Not irgendwie. Nö. Funktioniert so. Habe ich heute ja erst wieder reingeschmissen gehabt. Auch. Oder die Tage. Ja.
Also, der Soundtrack ist erstmal super. Ich habe immer noch, ich finde auch toll, wie das im vierten Teil. Also, es gibt beim Soundtrack im vierten Teil für mich zwei Sachen. Das eine ist, was mich ein bisschen stört, ist, dass eigentlich die alten Lieder so abgespult werden wieder. Das mag ich nicht so gerne, weil ich eigentlich lieber finde oder finde es geiler, wenn man was Neues macht. Weißt du? Nicht so, als ob man so wie in Zirkus geht und dann sagt, so jetzt kommen die Elefanten und jetzt kommen die Clowns und du weißt da, was man erwartet. So, das ist ja so Fanservice. Das finde ich ein bisschen schade. Ja,
ja da, ich hab, wir haben ja schon ein paar Mal über den Film philosophiert, über WhatsApp, im Privaten. Und ich habe mal deine Worte, da hattest du das auch nochmal erwähnt, das hatte ich beim Gucken nochmal Revue passieren lassen, deine Worte, und dann fiel mir das auch wieder ein. Und auch noch ein paar andere Sachen sind dabei, die da reinspielen in dem, was du gerade gesagt hast. Aber ich habe dann drüber nachgedacht und gedacht, wenn man jetzt echt diese 30 Jahre zwischen den Filmen quasi Zeit sich nimmt oder weglässt und mit der Prämisse an den vierten Teil geht, dann funktioniert das natürlich. Also du musst da 1, 2, 3 gucken und wenn du dann gleich den vierten hinterher ballerst, dann ist das klar, dann siehst du den ersten nochmal. Oder ein Potpourri oder also aus 1 und 2 ne, mit der Musik und kleiner Mini-Spoiler vielleicht, selbst das Ende ist dasselbe wie beim ersten. aber wenn man jetzt wirklich diese Zeitspanne dazwischen hatte, dann funktioniert das natürlich super. Dann freust du dich, wenn Axel Foley da wieder in Detroit rumballert mit seiner alten Gurke und du hörst The Heat is on, ne? Und ist natürlich schön gemacht. Oder halt, wie er wieder nach Beverly Hills reinfährt und ja, eigentlich wieder durch die Gegend guckt und die skurrilen Menschen da sieht, die schönen, die reichen, die skurrilen. Mhm. Dann freut man sich natürlich drüber, ne? Und ja, ich habe mich natürlich über Harold Faltermeier mit Bad Guys gefreut. Jedes Mal, wenn der Song läuft im Hintergrund, dann denke ich mir, ach, wie schön. Mm. Ich mag den Song sehr gerne. Aber im Grunde genommen hast du recht, ja, es ist wieder so ein Aufleben lassen und ja, es ist ein bisschen einfach gemacht, vielleicht hier und da, ne?
Ja, sie haben ja schon sich bei dem Soundtrack ein bisschen Mühe gegeben. Faltermeier ist es ja gar nicht mehr, gell, glaube ich.
Nee, aber der Soundtrack von Bad Guy, also Bad Guys, der heißt ja das Lied.
Ja,
heißt das. Das haben sie ja wieder verwurstet.
Und also was einmal ja ist, dass sie bei diesem, wer hat den Score hat gemacht, den Score hat gemacht Lauren Balfi, genau. Lorne Balfi ist auch einer von so neueren Komponisten, der ganz gut ist, muss man sagen. Und der hat sich ja, der hat sich wirklich richtig Mühe gegeben. Also der hat schon was Schönes da irgendwie so gezaubert. Ja. Und hat ja zum Beispiel auch diesen Saxophonspieler da geholt. Den Saxophonspieler, der auch bei zum Beispiel bei Lost Boys auch ein Stück gemacht hat.
Ja.
Weißt du? Und ja, zwar heißt der.
Aber Name ist auch gerade entfallen, aber Lost Boys ist auch ein großartiger Soundtrack.
Ja, dieser dieser geölte Saxophonspieler. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt.
Der geölte Saxophonspieler.
Ich habe gerade gegoogelt, eben währenddessen. Ich finde ihn jetzt nicht. Also schreibt Tim Capello heißt er. Jetzt ist mir gerade eingefallen. Tim Capello.
Tim Capello.
Ja. Es ist Tim
Shoutout
Capello.
Shoutout to Tim Capello.
Tim Capello. Der macht da mit wieder. Der Soundtrack ist auch so, der hat was von dem alten Thema, aber baut es auch manchmal ein, aber macht auch was Neues. Also der Soundtrack ist super und der ist sehr innovativ. Ja? Also der Score. Mhm. Und so.
Ja, ja.
Und ansonsten, klar, man muss es irgendwie so bringen mit den ganzen Liedern. Denken die? Ich finde es trotzdem ein bisschen schade, so, weil ich immer finde. Also, klar, du sagst, es ist so viel Zeit vergangen seitdem. Das stimmt auch irgendwie. Und wenn man es auch noch nicht vorher gesehen hat und so, aber es ist trotzdem so ein bisschen wie so ein Medley. Ja? Medley. Das ist wie wenn einer auftritt und sagt: So, jetzt hier ist nochmal Frank Sinatra und er singt jetzt nochmal die Best of. Immer eine Minute, jedes Lied, singt der immer an. Und so ähnlich habe ich das Gefühl auch bei Beverly Hills Cop 4. Der singt nochmal alles an. Und also nicht nur der Soundtrack, sondern eigentlich auch der ganze Film singt alles an.
Der ganze Film funktioniert so, ja, ja. Das Polizeirevier, die ganzen alten, die Golfspieler, wo sie mit ihrem Caddy abhauen, selbst die sind wieder dabei. Es ist wirklich, leider der Originalcast ist natürlich super, obwohl ich den Gentleman mit dem schütteren Haar aus dem dritten Teil ja vermisse, den hätte ich jetzt ja auch eine kleine Rolle gegönnt irgendwie. Aber weil der da ja ausgetauscht worden ist irgendwie, der Originalcast im dritten. Da hat der.
Welcher war denn der Herr mit dem schütteren Haar aus dem dritten Teil?
Ja, der sah genauso aus wie Taggart.
Ach so, okay.
Bloß, dass das halt ein anderer war. Taggart ist ja in Rente gegangen und deswegen hatten sie dann einen anderen hingestellt. Ich weiß jetzt auch nicht, wie er heißt, leider. Aber ihm hätte ich halt trotzdem so eine kleine Rolle zugedacht im vierten Teil, so nach dem Motto: Ja, wir haben ihn nicht vergessen. Obwohl er ja gute Miene zum bösen Spiel gemacht hat im dritten Teil und hat Taggart ersetzt quasi.
Hm.
Das wünsche ich mir allerdings immer noch bei den Die Hard Filmen. Aber seit dem dritten, vierten, fünften ist nirgendwo, wie heißt er noch, Paul. Ist nie mehr Paul aufgetaucht.
Und
das finde ich so schade, weil das erstmal ist der Schauspieler super. Und einfach nur so kleine Millisekunden einen Anruf, wie im zweiten Teil. Hey Paul, kannst du mir helfen? Dies und das.
Al Paul. Al Paul, ja.
Ja, genau. Du kannst jederzeit gehen, wenn es dir nicht passt, Lieutenant. Ja. Mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr Lieutenant, sondern höher, Captain oder so.
Captain. Ja, also ich finde, genau, das ist, ja gut, aber bei Die Hard ist es halt, Die Hard ist ja immer auch so ein bisschen Teil 1 und Teil 2, ist wie abgeschlossen.
Ja, es gehört zusammen so, ja.
Ja, gehört irgendwie zusammen, Teil 3 gehört nicht so richtig dahin, aber irgendwie schon, also so ist so ein bisschen schwierig. Ich finde den dritten ja auch super, super toll, ja. Außer so ein bisschen das Ende. Es gibt ja auch so ein alternatives Ende, was ich mir letztens wieder angeguckt habe vom dritten Teil. Der ist auch so ein sehr merkwürdiges alternatives Ende. Findet man überall im Internet, wenn ihr das...
Ich finde, der dritte Die Hard übrigens ist quasi jetzt gleichzusetzen, vielleicht so ein bisschen zu vergleichen mit dem Axel F. jetzt. Es ist Zeit vergangen. In dem Fall 7 Jahre, glaube ich. Nee, 5 Jahre. Und ja, und diese 5 Jahre sind auch wirklich getrennt, sind auch da. Da hat sich viel bewegt in der Zeit und es schließt nicht gleich am 2. an, sondern man muss 5 Jahre dazwischen einfach vergehen lassen, so gedanklich. Und dann klappt das alles wieder. So, McClane ist voll der Säufer und dies und das. Also es passt schon irgendwie, hat sich mit seiner Familie völlig entzweit und. Das passt dann schon wieder.
Ja, was, die Reihe, so, was halt passt, ist genau, dass er so ein bisschen, er ist so ein bisschen erstmal solo unterwegs, die gabeln ihn irgendwo auf. Er ist zurück in New York, also er ist nicht in Los Angeles oder irgendwo anders, sondern er ist wieder da. Und was auch den Film natürlich ein bisschen aussortiert ist oder anders macht, ist, dass er halt im Sommer spielt, aber halt mit dem Thema auch so ein bisschen spielt. Also dieses Summer in the City sozusagen, der sonst ist immer Weihnachten. Aber da ist es jetzt mal so Sommer, heißer Sommer sozusagen.
Letztendlich war es nur 2-mal Weihnachten, in den anderen Teilen war es ja auch nicht mehr so. Also die haben es gebrochen, diese Tradition haben sie ja gebrochen.
Ja, danach haben sie es komplett gebrochen, aber danach haben sie auch überhaupt nicht mehr Rücksicht genommen auf die Jahre, also haben sie auch keine besondere Jahreszeit mehr ausgestellt. Im dritten haben sie ja, finde ich, eben diese Sommerjahreszeit nochmal so ausgestellt. Aber der vierte ist jetzt nicht, spielt jetzt nicht an Halloween oder so, weißt du, oder der fünfte spielt an Ostern oder so. Also das ist ja nicht mehr der Fall, ja. Aber der fünfte kann man eine Pfeife rauchen und der vierte geht gerade noch so.
Ja. Finde ich auch. Ja, der vierte hat deutlich Schwächen. Aber zum Thema Musik und gleich wieder zum Thema XLF zu kommen, der vierte, also Die Hard 4, hat zum Beispiel einen wunderbaren Menschen, der sich um die Musik gekümmert hat, weil der hat nämlich die Originalmusik übernommen und mit einfließen lassen. Dieses Dilili und so, kommt da teilweise wieder mit vor. Habe ich im Making-of gesehen, dass er das auch wollte natürlich, weil die Leute was damit verbinden und das wollte er dann gleich wieder aufgreifen. Dieses Dim, Dim,
Dim, Dim, Dim, Dim. Ist nicht Marco Beltrami oder so heißt er, glaube ich. Ist das nicht der?
Im Original, also bei vielen nicht, das war ein Japaner, Chinese, Asiate, Entschuldigung. Wir sagen Asiaten.
Nee, der hat im vierten dann das gemacht hat. Aber ich weiß nicht, ob das...
War das so?
Ich dachte, ja. Das doch, doch. Der hat Live Free or Die Hard, glaube ich. Genau, hat der gemacht. Ich habe das noch in Erinnerung. Und natürlich der Original ist Michael Kamen, der aber gestorben ist. Leider relativ zu früh. Der hat natürlich der hat auch Lethal Weapon und so. Also der hat...
Ja, der hat großartige Sachen gemacht.
Ganz eigene, der hat so diesen ganz bestimmten Sound gehabt. Und das meintest du ja, den hat ja Marco Beltrami dann versucht zu kopieren. Beltrami hat halt diese Scream-Filme zum Beispiel, so darüber ist er bekannt geworden als Komponist.
Marco Beltrami hat für den vierten wirklich die Musik gemacht, bist du dir da hundertprozentig sicher? Oder nur für den fünften? Ja? Ich rede ja von dem vierten.
Den Score hat er gemacht dafür.
Ja, Score, ja.
Und auch für den fünften. Ja. Ja. Teil 4. Was denkst du? Denkst du, ich erfinde das oder was?
Dann habe ich das wohl völlig falsch abgespeichert.
Stirb langsam, ein guter Tag zum Sterben. Den fünften hat er gemacht und der vierte, genau, den vierten hat er auch gemacht. Marco Beltrami. Okay. Recht bekannter Komponist.
Ja, ich kenne den auch, aber ich hatte das ganz anders abgespeichert.
Was denn? Was hast du gesagt? Ein Asiate? Ein Japaner?
Ich dachte, das wäre ein Asiate gewesen, ja. Irgendwie, aber da war ich noch so.
Marco Beltrami klingt doch gar nicht so asiatisch.
Oh oh, wir verrennen uns hier wieder. So. Okay, Axel F. So, ein paar abschließende Worte noch. Oder ein paar. Ich habe ja, bevor wir zum Hauptthema kommen,
ja,
lieber Christopher. Und zwar zum Originalcast wollte ich noch sagen: die Bildschirmzeit, die sie zusammen haben, die sogenannte Screen Time, das läuft sich ja auf maximal 10 Minuten zusammen im ganzen Film, wenn überhaupt. Also wahrscheinlich sogar noch weniger. Und das fand ich schade, aber verständlich, weil der Originalcast, also neben Axel Foley, also neben Eddie Murphy, entweder sehen sie nur in den Filmen so aus, aber sie ist stark gealtert. Ne? Also den da.
Ja, gut, ich meine, so hier Taggart.
Sportlich und ja,
Taggart und. Ist schon sehr Rosewood. Alt. Ja.
Von Rosewood, ja, ja.
Muss man sagen, der ist halt einfach alt. Der ist schon, weiß nicht, wie alt ist der? 80? John Ashton ist das.
Ja, der und, darf der natürlich auch so aussehen.
Und ja, der darf.
Muss ich nicht mehr so
also,
kriegen,
ja. Ja, zwangsläufig. Und der ist glaube ich, noch nicht 80, aber fast. Und Judge Reinhold ist auch schon über 60 und Judge Reinhold hat auch so ein bisschen die falschen Schönheitschirurgen besucht in der Vergangenheit.
Okay, okay.
Und hat da irgendwie so ein halb zusammengeklebtes Gesicht, was ich halt auch immer sehr befremdlich finde bei Judge Reinhold, aber das ist halt so. Und da in dem Film geht's. Also muss man sagen, weil da haben sie ihn halt ins richtige Licht, haben alles überschminkt und so. Wenn man ihn manchmal in der Talkshow sieht, fällt man vom Stuhl. Denkt so, was ist das denn? Was hat er da denn gemacht? Der Judge Reinhold, der hat ja echt auch ein großes Problem zu altern. Scheinbar,
okay.
Ja, würde ich mal sagen. Und also deswegen ging das, ja. Und Eddie Murphy selber, wenn man die alten Filme guckt, merkt man, aber das liegt daran, dass ich mit ihm groß geworden bin. Merkt man, dass er schon älter ist jetzt in dem Film. 63 oder so ist er. Aber eigentlich, als ich es gesehen habe, habe ich gedacht, ach, der sieht aus wie immer.
So. Ja, ja, ich wollte es gerade sagen. Ich habe eben noch,
alt
eben noch die Suche nach dem goldenen Kind angeguckt und so. Und dann dachte ich, ja, Eddie Murphy. Eddie Murphy ist, und auch die Bewegung, also die Action-Szenen sind ja einfach toll. Also, wie er die ganze Zeit da hinterherläuft, jemanden oder die Schießereien und hast du nicht gesehen. Aber das war, finde ich, alles toll. Also, Eddie Murphy hat das sehr gut gemacht und hat sich sehr gut gehalten. Oder man hat ihn so gut dastehen lassen. Ich weiß ja nicht, wie sie es gemacht haben. Vielleicht steht er auch einfach nur da und dann kommt ein Körperdouble und der Rest ist mit CGI drauf gemacht. Weiß ich nicht.
Ja,
aber es ist halt toll.
Also er ist ja noch nicht, wie gesagt, er ist, glaube ich, 63 oder so. Oder,
da geht also ja noch was. Ja,
es geht noch. Also Stallone hat, glaube ich, mit 60 oder so die Expendables-Reihe angefangen oder mit 61 oder so.
Ja.
Und er ist ja auch noch recht gut in Schuss. Also so, ja. Damals dachte man, oh, aber heute rückwirkend, jetzt, wo er fast 80 wird, merkt man so, oh, da war er doch noch ganz gut in Schuss im Gegensatz zu heute. Also es geht. Heute hat er ja wie bei Expendables 4, hat er dann eine Action-Szene.
Habe ich ja immer noch nicht getraut zu gucken. Aber
und dann ist er erstmal weg, gesehen, weil sonst kann er nie mehr. Und jetzt hat er ja auch gemerkt, dass es einfach nicht mehr geht. Also er kann noch Krimis oder Tulsa King und so machen, aber er kann nicht mehr, oder Tulsa King, aber er kann nicht mehr da Expendables rumrennen und schießen mit 80 und so. Das wird dann ein bisschen schwierig. Ja, und so, aber bei Eddie Murphy geht es eben noch, ja.
Und was ich auch interessant fand, ist, dass Kevin Bacon damit spielt und Kevin Bacon mag ich ja sehr gerne, aber da habe ich mich auch erschrocken. Da sieht er auch sehr alt aus.
Ja, ist er auch
sehr,
schon.
Ich, also wenn ich jetzt mich jemand fragen würde, ne, wie möchtest du, dass Kevin Bacon aussieht, würde ich sagen, ich hätte gern, dass der 10 Kilo mehr wiegt. Dass er sich ein bisschen mehr auffuttert. Und der ist doch viel zu dürr, der junge Mann. Das gibt's doch gar nicht. Das ist so furchtbar. Nein, aber ich mochte ihn gerne auch hier als Bösewicht oder ja.
Genau, deswegen Hashtag Make Kevin Bacon Fat Again. Das ist unser Hashtag, unser Motto für heute. Ja,
sehr gut.
Gehen wir mal raus. Schickt ihm Schinken und Plätzchen, wenn ihr die Adresse rausfindet, damit er mal was zulegt. Ja, mit schönem Gruß von Revenge of the Flicks und vom Steven.
Und weißt du, was mich besonders genervt hat, auch wieder mal bei solchen Filmen wie XLF, ist diese Scheiße mit den Kindern. Weißt du, diese...
Die Tochter.
Immer muss irgendein entfremdetes Familienmitglied mit reingebastelt werden und dann gehen sie da Hand in Hand durch, wie halt auch, schon wieder um gleichzusetzen, Die Hard 4 oder Die Hard 5. 5 ganz katastrophal, 4 hat es ja noch funktioniert irgendwie, finde ich. Ja,
4 ist aber nicht sein Sohn, 4 oder seine Tochter, die spielt da zwar, die wird ja dann entführt und so, aber ist anders. An seiner Seite ist ja...
Ja, ist ja nur der 5., ne? Da ist der Sohn an seiner Seite. Aber du meinst jetzt im XLF.
Nee, ich meinte jetzt, weil du gesagt hast, bei Die Hard, weißt du? Und da ist Justin Long, ist im 4. Teil an seiner Seite, aber der ist ja so ein Hacker, den er beschützen muss und das sind nicht seine Kinder. Da wird nur seine Tochter entführt dann zum Schluss. Und bei Axel ist halt die Tochter, der Plot mit der Tochter nimmt viel zu viel Zeit ein. Ja.
Ja, und irgendwann ist das auch ausgelutscht und ich kann es auch nicht mehr sehen, weil ja, muss das immer so sein? Unsere alten Helden werden dann immer schlecht gemacht, als sind schlechte Väter, haben sich nicht gekümmert, haben sich nicht gemeldet, sind weggezogen. Es ist immer dasselbe und dann nähern sie sich so ein bisschen wieder an und ja, ich habe es begriffen.
Aber wenn man ein Actionstar der 80er ist. Fairerweise sagen, das haben sie früher auch schon oft in Filmen als Motiv gemacht, dass die Väter dann irgendwie sich nicht so ein bisschen entfremdet sind oder so. Das ist nicht erst seit heute, aber man achtet heute, glaube ich, mehr. Ich glaube, mit diesen jungen Hüpfern will man halt auch vielleicht noch so ein bisschen an ein anderes Zielpublikum anschließen, als wenn man jetzt nur Eddie Murphy irgendwie als Hauptdarsteller nimmt. Ja. Könnte man auch. Ich wäre immer dankbarer dafür, aber es ist ja auch so, man will ja einen neuen Lethal Weapon Film machen. Das ist jetzt schon so, seit ewigen Zeiten ist das das Gerücht. Mel Gibson sagt das ja auch selber. Er sagt jetzt auch, wo Richard Donner gestorben ist, er will die Regie machen.
Ja, Richard Donner hat das in sein Testament geschrieben, habe ich gehört, dass er das machen soll.
Irgendwie. Ja. Aber natürlich kann man sich da auch ausrechnen, dass es, also mein Danny Glover ist, ich weiß nicht wie alt, schon also auch sehr alt und Mel Gibson ist auch nicht mehr so der Jüngste, ist glaube ich 68 oder so, ist Ende 60 und wenn die dann zusammen, also die werden da nicht mehr so viele Abenteuer zusammen erleben, glaube ich, sondern werden die Kinder sein oder die, was weiß ich, ja.
Und du hast es jetzt nicht gesagt, Danny Glover ist einfach too old for this shit.
Ja, ist er jetzt tatsächlich, das ist er jetzt wirklich. Das ist das wirklich.
Und finally too old for this shit.
Und ich bin mir sicher, es gibt bestimmt noch eine Szene, die dann so Reminiszenz an die guten alten Zeiten, aber der Rest ist dann die jungen Kinder und so. Und naja, ich denke dann immer, man sollte es vielleicht dann remaken. Also das wäre vielleicht dann doch noch besser, dass man es einfach remaked. Auch Lethal Weapon zum Beispiel, ein Remake. Da gibt's
ja eine Serie von, habe ich nicht geguckt.
Ja, die ist habe ich auch nicht geguckt, ist so ein bisschen. Nee,
will ich auch nicht.
So, wie gesagt, und ich finde aber, also bei Beverly Hills Cop, was die Serie ja immer ausgemacht hat, und so fängt ja auch der erste Teil an, oder so ist das in dem ersten Teil auch, dass es auch was Ernstes gibt. Also es ist im ersten Teil wird ja auch dieser Freund umgebracht da, oder Kollege, Freund von Eddie Murphy, es kriegt also so eine Ernsthaftigkeit und das haben sie im vierten Teil auch so ein bisschen mit reingebracht, finde ich. Das haben sie schon ganz gut gemacht. Es ist nicht nur Klamauk, das muss man schon sagen.
Ja. Wie gesagt, ich bin ja auch im Großen und Ganzen bin ich ja positiv überrascht von dem Film. Also ich mochte den ja gerne. Und ich fand auch die Action super und am Anfang in dem Eishockeystadion und es hat doch schon alles gut Spaß gemacht, muss ich sagen.
Und es ist einer der wenigen Neuauflagen einer alten Reihe aus den 80ern, wo sie wirklich eigentlich alle aus den anderen Teilen versammelt haben. Also wirklich alle haben sie hingekriegt. Ja. So muss man wirklich sagen. Und natürlich, wie man immer so sagt, für einen Netflix-Film ist er eigentlich ganz gut.
Ja. Genau. Ja. Ich fand auch diese Straßenschießerei mit den Mexikanern, den mochte ich auch gern irgendwie. Das fand ich in diesem versnobten Beverly Hills denn auch noch versnobte Mexikaner zu finden, die da mit goldenen Kalaschnikow dann rumballern, ist natürlich super. Also mochte ich sehr, sehr gerne. Und endlich wieder Hubschrauber-Szenen mitten in der Stadt. Ja. Noch und nöcher, hervorragend.
Also die Hubschrauber-Szene da in der Stadt und so weiter, das fand ich auch eigentlich ziemlich cool.
Ja.
Und die Action ist auch ganz gut. Also es ist vielleicht keine totale 80er-Jahre-Action, aber sie ist schon ganz gut. Ja,
ja doch. Ich habe nur noch ein Problem mit diesem ab und zu, also gegen Ende kommt dieser Axel F-Tune natürlich. Und dann ist er natürlich nicht original gelassen worden, sondern dann haben sie da so eine schöne neue Autotune-gemixte Rap-Version von gemacht, die ist ja fast noch schlimmer als die von Crazy Frog. Und dann, ich hätte kotzen können, dieses Rap-Gedöns. Und dann auch noch in Autotune. Ich verstehe nicht, wie man sich als Rap-Musiker oder generell als Musiker sich über Autotune irgendwie was Entfremden verfremden muss, die Stimme. Das klingt immer scheiße. Und macht alles kaputt, in meinen Augen. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es anders seht, aber ich kann damit nichts anfangen.
Ja, klar, also wenn man sowas nicht mag und so. Ich habe da gar nicht mehr drauf geachtet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bin auch beim ersten Mal eingeschlafen, als ich ihn gesehen habe. und dann habe ich das Ende mir nochmal angeguckt und so. Ich meine, ich habe jetzt auch nochmal gelesen, das war ja auch ewigst, also da frage ich mich dann schon. Es war ewig wie in, im Stillstand oder in der Produktions-, Vorproduktionshölle, wie man so sagt, bei Paramount, bevor das überhaupt dann zu Netflix ging und so, ja. Und das, und dann habe ich auch gelesen, Eddie Murphy war nie zufrieden mit dem Skript. Hat das immer abgelehnt, auch was sie dann geschrieben haben. Und dann denke ich schon so, okay, war das jetzt das beste Skript, was ihr hingekriegt habt? Also es ist ja ganz gut, aber ist das, habt ihr so, ja, waren die alle so viel schlechter, die Skripts, als das Skript, das Eddie Murphy jetzt gesagt hat, oh, endlich mal ein geiles Skript. Weißt du? Also ich meine, weil es ist ja letzten Endes auch nur eine durchschnittliche Geschichte. Das ist ja jetzt nichts Besonderes. Ja.
Also, wahrscheinlich haben sie dann noch mal ein paar Scheine mit reingelegt ins Drehbuch, als sie es ihm geschickt haben. So, komm, jetzt guck doch noch mal genauer hin. Ach so, ja, okay. Jetzt ist besser.
Ja, das kann sein. Das kann sein, dass auch Netflix einfach viel mehr locker gemacht hat. Und Netflix hat einfach gesagt, hier, das machen wir. Und sie haben ja wahrscheinlich auch damit, also haben das ganz gut in dem Sinne gemacht, dass es war ja eigentlich, also Netflix sagt, es war ein Erfolg. Und wenn Netflix das sagt, dann Netflix lügt ja nicht.
Glaube ich auch. Und, aber leider auch Opfer des Erfolges. Es kommt ein Fünfter und ich kann dir jetzt schon sagen, ich glaube nicht dran, dass er gut wird. Denn wie man schon, ich habe den letzten Bad Boys noch nicht gesehen, aber es gab immer einen schönen Abstand zwischen den Teilen. Und jetzt hat der dritte so gut funktioniert und haben sie gleich den vierten hinterhergeschossen und ach, weiß ich nicht. Aber du hast ihn ja gesehen. Und ich glaube, du hast ja auch gesagt, dass der Will Smith sich so ein bisschen schön gespielt hat, so wieder, ne, so entschuldigt gespielt hat. Irgendwie
ja,
so.
Er spielt sehr zurückhaltend, er spielt, er ist nicht so super cool, er ist ja, hat eher eine ruhige, fast schon depressive Rolle, sodass man so sagt, ach Gott, der Arme. Das ist ganz gut gemacht.
Dass er wiederkommen will, so, ja. Und er hat es vielleicht nötig gehabt, deswegen jetzt gleich den vierten noch hinterher zu schießen. Aber für mich hätte da ruhig auch noch mehr Zeit vergehen können.
Ich bin vielleicht
auch nicht mehr die Zielgruppe.
Ja, ich muss aber sagen, das Gute an dem vierten Teil von Bad Boys ist, dass er Motive und auch Charaktere aus dem dritten Teil wiederholt. Und Geschichten, die angefangen wurden im dritten Teil, wo man gedacht hat, naja, es ist halt so eine Geschichte, die so rund macht. Und so ein bisschen weiterführt. Und das macht für mich den dritten Teil, den ich gar nicht so super fand, muss ich ehrlich sagen, macht den dritten Teil für mich aber wieder besser. Weil, also das kann man ja sagen, das hat ja mit Spoiler nichts zu tun. Zum Beispiel, der hat ja einen Sohn im dritten Teil.
Ja, richtig.
Und diese Geschichte wird wieder aufgegriffen. Und dieser Sohn spielt auch wieder mit und so. Und das ist ganz cool gemacht. Besser als im dritten Teil gemacht, aber dadurch ist das wieder interessant. Auf einmal denkt man so, das ist also wirklich der Sohn, das ist eine Figur, die kann ich jetzt also ernst nehmen, weil der im vierten Teil eigentlich eine gute Rolle spielt. So.
Ja.
Also deswegen, der vierte ist gar nicht so schlecht von Bad Boys.
Ja, vielleicht haben sie auch, den Kritikern wollten sie vielleicht eins auswischen und dann mit dem vierten wieder was gesund schreiben. Und
naja, und jetzt können sie halt noch. Also ich meine, Martin Lawrence ist schon, macht, ich will nicht sagen, macht es nicht mehr lange, aber er ist schon, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber er, nein, das wollte ich nicht, habe ich nicht gesagt.
Nein,
aber
wollte er nicht sagen.
Ich wollte es nicht sagen, ich wollte nur sagen, der ist ja schon, hat auch ein bisschen zugelegt und ist da, dem sieht man das Alter schon eher an, wenn man ihn von früher kennt. Will Smith wird auch älter jetzt, ins erste Mal sieht man das, aber es geht noch. Und jetzt, und die beiden auch im Doppelpack geht noch, aber das,
ja,
also so, ich glaube, die werden wahrscheinlich auch noch einen machen, aber dann ist wahrscheinlich gut, ja.
Naja, man kann die Kuh ja melken, solange sie Milch gibt.
Ja, ich finde das auf der anderen Seite auch nicht so schlecht. Die hätten von mir aus auch von Lethal Weapon und so weiter, hätten die noch Teile machen können. Und es war auch immer noch ein Die Hard angedacht. Zwar, es gibt ja Die Hard Year One, das ist ja so ein Comic, wo die jungen Jahre von McClane als Polizist in New York und bevor eben Bruce Willis krank geworden ist, was ja immer als Gerücht da war, war, dass man gesagt hat, man will das adaptieren, dass man sagt, man macht aber so eine Art Zeitschnitt. Also es gibt eine Geschichte mit Bruce Willis als alten McClane und es gibt aber auch immer diese Rückblicke, die was miteinander zu tun haben. Und das war eigentlich Die Hard Teil 6 als Abschluss dieser ganzen Reihe. Und dann ist halt Bruce Willis krank geworden, beziehungsweise es hat halt nicht funktioniert, irgendwas, was, warum auch immer, ja. So, und aber auf der anderen Seite, ich weiß noch, als wir den fünften Teil gesehen haben, und da hat ein Kumpel, mit dem ich den gesehen habe, wir waren dann total enttäuscht, weil der ist voll scheiße, ja.
Und ja, dann, ja, finde ich auch.
Und der ist ja noch ins Kino ganz normal gekommen und mein Kumpel hat gesagt, naja gut, aber die Zeiten sind halt auch vorbei. Also dann, damit hat er damals wirklich recht gehabt, dass das so ein Event war, dass man gesagt hat, ein neuer Die Hard. Das hat beim vierten noch funktioniert und beim fünften war es so, okay, noch einer. So, und das hat dann keiner mehr geguckt und das war dann sowieso alles egal. Und auch der sechste wäre dann auch nicht mehr so, weißt du, so. Ich meine, früher, Die Hard war Blockbuster, weißt du, so dieses, boah, stirb langsam, der dritte Teil, der Sommer-Blockbuster. Also
das vom dritten Teil, da kann ich mich noch sehr gut erinnern, wie das, die Promotion überall, die Plakate und ständig MTV rauf und runter, ja. Musikvideos und der Trailer lief in einer Tour. Das weiß ich wohl noch, das habe ich wohl noch mitgekriegt alles. Und beim vierten schon nicht mehr so, da war die Welt schon eine andere. Ja. Aber das Marketing vom dritten, das hat schon sehr gut gezündet.
Ja,
so.
Ja. Das war auch mitten im Sommer, schön. Das hat total gepasst, auch zu diesem ganzen Film und so, also wirklich ganz
Hot
toll.
In the city.
Also, wir überziehen wieder, Steven. Jetzt müssen wir abschließend sagen, lohnt sich das, Beverly Hills Cop 4 zu gucken?
Ich sag, jawohl, guckt euch das auf jeden Fall an. Dann ist es für jung und alt. Aber ich würde jetzt, wie ich schon angeteasert hatte, Teil 1, 2 und 3 und dann den vierten nicht, so würde ich es nicht gucken, sondern
10 Jahre warten und dann den vierten.
Ja, so circa. Nein, aber so ein bisschen Zeit dazwischen lassen. Nicht am Stück, das ist irgendwie.
Ja.
Dann verliert man den Zauber vom vierten, der einen ab und zu mal so abholt, so wie eine warme Wolldecke, die einen umschließt. Dieses wohlige, nostalgische.
Oh.
Ne? Ja.
Genau. Ja. Ja, würde ich auch sagen. Es gibt Schlimmeres auf Netflix und wenn man so ein bisschen dieses Retro-Feeling haben will. Also ich war total heiß auf den Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war dann dadurch ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir natürlich ganz, ganz viel erwartet und er war schon ganz okay und ganz gut, aber sehr abgespult auch so. Also keine großen Überraschungen und so. Aber es war schön.
Ich war überrascht. Hä? Weil auf einmal stand da Beverly Hills Cop XLF ist verfügbar. Ich habe es nicht mitgekriegt, dass demnächst kommt und dann auf einmal war er verfügbar. Ich so, ach, wie schön. War wieder nicht informiert.
Na gut, aber du wohnst ja da auch, das ist ja auch ganz ab vom Schuss, wo du wohnst. Das ist ja, da
an,
kommt
an
ja
der Küste,
einmal Meer, an der Küste, da im Leuchtturm.
Nein, auf dem Boot, auf dem Kutter. Auf dem Kutter wohne ich. Eigentlich habe ich hier auch eine ganz schlechte Internetverbindung. Ich bin die ganze Zeit hier am Fischen, damit ich was zu fressen habe. Zu freten.
Einmal im Monat.
Mit dem Kescher bin ich hier bei, damit ich heute Abend wieder was zu essen habe.
Einmal im Monat kommt auch hier der Rewe Lieferservice bei dir vorbei, oder? Lieferboot.
Und bringt mir Fischstäbchen.
Und deswegen kommen wir eigentlich zu dem Hauptevent von heute. Und zwar der Film Metro. Ja.
Jawohl.
Da ist er. Du hast ihn auf DVD. Ich habe ihn auch auf DVD. Er steht auch bei mir da hinten. Metro ist aus dem Jahre 1997 und er hat den schönen Untertitel Verhandeln ist reine Nervensache.
Bei Geiselnahmen kann man verhandeln. Oder man macht es wie er.
Könnte ich ein Dutzend Donuts haben, bitte?
Krieg ich jetzt mein Auto, Mann!
Keine Panik, du kriegst dein Auto. Da wäre noch was.
Was denn?
Eine Limousine oder ein Cabrio?
Der Junge ist klasse.
Touchstone Pictures präsentiert Eddie Murphy.
Ich werde jetzt einlochen. Natürlich bildlich gesprochen.
Er hat nur eine Waffe. Seinen Grips.
Ich gebe Ihnen einen Tipp. Gehen Sie zum Arzt.
Du hast den Film vorher schon mal gesehen, gell?
Ja. Und zwar, jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Es gab eine Zeit, da gab es Premiere.
Ja.
Und Premiere war der Vorläufer von Sky, Bezahlfernsehen. Oder vielleicht sogar das erste professionelle Bezahlfernsehen, was wir ja auch hier in Deutschland hatten, ne? Ja, ja. Kann man so sagen, glaube ich. Ja. Und da hat mein Kollege, Schulkollege, whatever, gesagt, ja, soll ich dir mal Metro aufnehmen? Ich habe den öfter mal VHS-Tapes in die Hand gedrückt und gesagt, ja, kannst du mir mal ein paar Filme aufnehmen, so von Premiere, weil da liefen ja dann ein Jahr nach dem Kino oder ein paar Monate nach dem Kino liefen die dann schon auf Premiere und Free TV musste man ja 2 Jahre warten oder so, so war das ja damals. Also quasi das Streaming, mein persönlicher Streaming-Dienst von damals. Und hat dann gesagt, ja, Eddie Murphy-Film, Metro, finde ich ganz nett. Und dann hat er mir den aufgenommen und dann habe ich mir den auch angeguckt öfter mal. Ja, und was soll ich sagen? Ich fand den immer schon gut. Ich habe ihn aber sehr selten gesehen. Und jetzt ist es tatsächlich, ich weiß, das sage ich oft, aber es ist bestimmt wieder 23 Jahre her, wo ich diesen Film das letzte Mal gesehen habe. Warum, weiß ich nicht. Ich habe den nie gekauft und jetzt, wo du mich angefragt hattest zu dem Film, habe ich dann gesagt, ja, klar, Metro, den fand ich immer gut. Und um es mal einfach vorwegzunehmen, ich war auch jetzt wieder begeistert, wo ich ihn gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Ich finde den unterschätzt tatsächlich. Klar, hat er Schwächen, aber es ist ein schöner Film.
Ja. Also,
wie sieht's mit dir aus?
Ich
hast du ihn das erste Mal gesehen? 1000 Mal im Kino, hast du schon gesagt, ne?
Ja, ich habe ihn 3 oder 4 Mal, glaube ich, im Kino gesehen, damals, als er rausgekommen ist, 97. Ich habe ja auch damals Beverly Hills Cop 3 noch im Kino gesehen und wir waren so enttäuscht. Wir waren in einem kleinen Kino und wir haben so gedacht, oh, der dritte Teil, und dann war der so. Und wir haben gedacht, das, warum? Und Metro... Warum? Metro war in dieser Zeit, also 97, das waren, und ich habe jetzt auch nochmal, wenn ich mir die Struktur anschaue von diesem Film, ich glaube, das hat ganz viel auch mit dem Film Speed zu tun, also dass der auch grünes Licht bekommen hat zum Beispiel. Dann gab es auch diese Bombenfilme wie so Blown Away zum Beispiel. Also es war so eine Zeit, oder Broken Arrow, dann diese, also das war auch alles, diese, es gab so eine Actionwelle, die aber viel mit Speed auch zu tun hatte, glaube ich, weil Speed war damals, ich glaube, 94 ist der rausgekommen und der hat halt einfach ganz viel, der hat nochmal das Action-Genre neu entfacht, glaube ich. Ja. Und dann gab es ganz viele Projekte, die haben, glaube ich, grünes Licht bekommen, nur wegen Speed, habe ich das Gefühl. Und Metro ist, glaube ich, auch so ein Kandidat. Ich meine, wenn ich mir das jetzt durchlese, wie das eigentlich, was da so ein bisschen der Hintergrund ist, ist, dass Eddie Murphy eine ernstere Rolle spielen wollte.
Ja.
Das hat er ja öfter mal gemacht so in seiner Karriere. Und man muss dazu auch nochmal sagen, Eddie Murphy hat ja eine sehr bewegte Karriere. Also er ist der Superstar in den 80ern, der den Durchbruch hat, auch in großen Action-Blockbuster. Auch als schwarzer Schauspieler in die Hauptrolle und so weiter, was damals nicht gang und gäbe war, muss man auch nochmal sagen.
Einmal das und mit den ersten Filmen, die er gemacht hat, also als Hauptdarsteller, also quasi mit Beverly Hills Cop und so, ist er ja gleich so durch die Decke geschossen.
Ja.
Das ist natürlich, ist ja von Stand-Up-Comedy hat er, glaube ich, gemacht.
Ne? Ja, oder? Ganz bekannt, natürlich, war ganz bekannt.
Genau, und dann ist er ja so durch die Decke geschossen und als bekanntester farbiger Schauspieler zu seiner Zeit jetzt und wahrscheinlich auch immer, wenn man jetzt Will Smith mal ausklammert. großartig.
Und dann halt die auch ganz tolle Komödien zu der Zeit gemacht, eben Prinz aus Zamunda, Die Glücksritter.
Großartig. Ja, auch toll, super.
Und dann
auch beide hier, halte nochmal rein in die Kamera für das geneigte Publikum.
Die Glücksritter ist echt so, auch ich liebe den so sehr, auch Die Glücksritter, der ist so toll. Trading Places, so ein großartiger Film. Auch eben von John Landis, also auch der jetzt Beverly Hills Cop 3 ja zum Beispiel gemacht hat. Ich weiß aber nicht, und ich liebe John Landis, was er aber mit Beverly Hills Cop 3 da machen wollte. Es gibt, glaube ich, so eine Hintergrundgeschichte auch. Ich glaube, es hat auch ein bisschen, die haben ja, wie gesagt, auch bei Trading Places schon zusammengearbeitet. Ich glaube, Landis hat auch mal gesagt, dass natürlich auch Eddie Murphy damals sehr von sich überzeugt war, weil er war halt an der Spitze von Hollywood damals. Er war wirklich einer der Superstars und das war dann, glaube ich, ein bisschen schwierig, auch mit ihm zu drehen, aber sie haben sich ja dann wieder bei Beverly Hills Cop 3 da wieder gefangen, scheinbar. Also wie gesagt, dieser Hintergrund von diesem Film, was ich eben meinte, Eddie Murphy, und deswegen habe ich das gesagt, diese bewegte Karriere. Er hat ja auch dann immer, er hat zum Beispiel ja auch Der verrückte Professor gemacht, das war ja so ein bisschen sein Comeback. Der war ja auch manchmal immer. Also Eddie Murphy war so ein bisschen, der war der Superstar, dann war der aber auch irgendwann wieder weg vom Fenster. Dann kam er wieder in den 90ern mit eben der verrückte Professor. Dann hat er auch wie Dr. Doolittle und so gemacht.
Dr. Doolittle habe ich im Kino gesehen.
Ja, dann wieder so Hits und dann wieder so totale Flops. Pluto Nash ist so einer der bekanntesten Flops, der unglaublich teuer war. Ich glaube 100 Millionen, so eine Sci-Fi-Komödie.
Okay, und Geistervilla, ne? War doch auch irgendwie Schrott, oder?
Geistervilla kam dann später, das war, ja, das ging, ja, also ich meine, der hat ja auch Norbit zum Beispiel, auch so ein Flop, den er gemacht hat, noch nach der verrückte Professor Norbit. Aber damals in dieser Zeit, in den 90ern, eben auch dann ein ehrenwerter Gentleman, das war, glaube ich, kein Flop, aber ein Vampir in Brooklyn, das war, glaube ich, ein Flop. Ich glaube, das ist sogar noch von... Von Wes Craven, glaube ich, ist sogar dieser Film noch. Also er hat ja ganz wahnwitzige Sachen gemacht, ja.
Vampire in Brooklyn fand ich aber gar nicht so schlecht. Wenn man ihn als Komödie sieht oder als Trash-Movie, dann finde ich ihn eigentlich ganz geil. Hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Schön, dass du es sagst. Den muss ich vielleicht mir mal nochmal antun irgendwann.
Und dann, wie gesagt, jetzt hat er ja, dann gab es auch so wie Mensch Dave, weiß ich noch, das war 2008, das war sein absoluter Untergang. Und er hat... Dann so ein, er hat ja so einen Film gemacht, nämlich Dolomite is my name, 2019. Da hat er ja ein bisschen so eine ernstere Rolle gespielt, okay. Und hat das so versucht. Dann hat er ja Der Prinz aus Zamunda Teil 2 für Amazon gemacht.
Den ich übrigens gar nicht so schlecht finde.
Ich finde den furchtbar, diesen Film. Ich finde den so furchtbar.
Weil Wesley Snipes so geil ist.
Ja, ich finde den ganz furchtbar, diesen Film. Ich finde den ganz furchtbar. Ich konnte den gar nicht anschauen. Ja, ein furchtbarer Film. Also so, es ging immer so auf und ab. Und es gibt unter anderem, hat er immer irgendwie auch versucht, eben ernste Rollen zu spielen. Hat die ja teilweise auch gespielt. Er hat, glaube ich, bei Dreamgirls hatte er, glaube ich, den Manager gespielt. Und hat dafür auch irgendwas gewonnen. Also kein Oscar natürlich nicht, aber irgendwas anderes. Dieses Dolomite is my name, dafür wird er auch sehr gelobt, das war ja so in jüngster Zeit, hat aber immer wieder auch mega Flops gemacht, also mega Kack-Komödien, wirklich, die wirklich schlecht waren und kein Mensch die mehr geguckt hat. Und er hat aber trotzdem, so wie bei Shrek, immer den Esel gesprochen. Das war dann wie so ein Nebenbei-Hit, ja, so ein bisschen. Also ja. So, Eddie Murphy ist schwierige Karriere, aber jetzt, und deswegen ist natürlich dieses, bevor er jetzt Beverly Hills Cop 4 gemacht hat, war er auch nicht mehr so doll jetzt im Gespräch. Ja. Er hat ja noch eine andere Weihnachtskomödie gemacht, glaube ich, für Amazon.
Candy Lane, ne?
Ja, Candy Lane auch, sieht auch nicht so besonders aus, der Trailer, wenn man sieht.
Nee, ich habe den geguckt, der ist,
Also immer, man hatte immer das Gefühl, ein bisschen bei Eddie Murphy, wenn er wieder gekommen ist, so wie bei Der verrückte Professor, konnte er mit dem Erfolg, den er auf einmal hatte, aber daraus konnte er nichts machen. Also er hat diesen einen Erfolg gehabt, aber dann war es das. Und so, also so wie, weißt du, zum Beispiel Travolta. Travolta hat einfach den Durchbruch gehabt in den Ende der 70er und so mit Nur Samstagnacht. Und dann kam er durch Pulp Fiction wieder raus. Dann hat er natürlich erstmal viel draus gemacht. Er hat erstmal in jedem Blockbuster mitgespielt, den es gab, ja. Als Bösewicht oder Ding und so. Das hat er auch gut hingekriegt bis so irgendwann. Und irgendwann, na klar, irgendwann war Travolta, heute ist auch Travolta in jedem dritten B-Movie irgendwie so. Schafft es aber auch schon. So, ja. Er ist auch älter geworden und so, aber er hat eher so eine Strecke gehabt, dann ist die ganze Zeit diese Strecke gegangen und dann auf einmal, ja, ging es halt ein bisschen bergab. Und Eddie Murphy ist die ganze Zeit hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. So ein bisschen, habe ich das gefühlt, ja. Und Metro, um jetzt da mal drauf zurückzukommen, ist nach Der verrückte Professor entstanden. Also das ist der Film, den er danach gedreht hat. Auf der Höhe seines zweiten Erfolges, würde ich sagen. Ja? Seines zweiten Durchbruchs wieder. Ja.
Aber wie hast du denn, wenn ich nochmal einmal zwischenfragen darf, wie fandst du Auf der Suche nach dem goldenen Kind?
Ja, das ist so ein Film, mit dem ich mir immer schwer tue. Also den finde ich so aus so nostalgischen Gründen und ich müsste den auch nochmal neu sehen, weil ich habe den auch schon ewig nicht mehr geguckt. Aber ich fand, der
funktioniert gut mit Big Trouble in Little China so in so einer
Geschichte. Genau. Der so einen Fantasy-Anteil auch hat. Ja. Der war, glaube ich, damals auch ein Wackelkandidat für Murphy. Der hat dann ja auch diese Erfolge gehabt und dann, glaube ich, Auf der Suche nach dem goldenen Kind war, ich glaube, ich hatte dann auch selber produziert und so. Und das war, glaube ich, nicht mehr so ein Hit wie die anderen, glaube ich. Habe ich so dunkel in Erinnerung.
Aber es ist aus meiner Sicht ein großartiger Film, natürlich wie die Vorgänger, ne, von
nur 48 Stunden.
48 Stunden und nur und schon wieder, ne? Oder und schon, wieder 48
ja,
Stunden.
Ja, Another 40 Hours aus. Die finde ich ganz großartig, diese Filme.
Ja.
Das sind auch fast schon so vergessene Dinger, kann man sagen. Fast schon Lost Movies. Kann ich mit der Alice, die wird sich freuen, wenn sie den
hat. Ja, toll, die würde sich freuen.
So, was nein, die da alles mich, für Worte ich, benutzen. Ich, dass dieser Film.
Ich freue mich denn, das denn zu gucken.
Ich weiß noch, ich habe den mal geguckt, der lief im Fernsehen irgendwie auf Neo oder so und meine Ex-Freundin hat gebügelt und die hat nur den Sound gehört, die hat nicht mitgeguckt, sondern nur diesen Sound gehört. Und hat gesagt, was guckst denn du da? Was ist denn das? Die ganze Zeit, das N-Wort, die ganze Zeit, das ganze Zeit, permanent.
Das N-Wort, das F-Wort.
Ja gut, das alles. F-Wort ist nicht so schlimm, aber so, und das ist aus einer anderen
Zeit. Ich meine, das weibliche Geschlechtsorgan F-Wort.
Ach so. Ja. Meinst du Fotze oder was meinst du?
Ja, oh, jetzt aber Mensch.
Sagt man aber nicht, Steven.
Nee, sagt man nicht.
So. Und ja, und wie gesagt, und Metro damals, es gibt noch eine interessante Geschichte, habe ich gelesen. Es gab ein Projekt, das hieß Sandblast. Das ist sowas ähnliches wie Broken Arrow. Und das sollte ein Film werden mit Eddie Murphy. Das war ein Drehbuch, das hat einer verkauft an Joel Silver. Der hat das produziert, Sandblast. Es geht auch um irgendwie irgendeinen Krieg in der arabischen Welt und dann gibt es so abtrünnige GIs, die in irgendeine nukleare Bombe klauen wollen und Eddie Murphy heftet sich an die Fersen und es gibt aber dabei einen großen Sandsturm, der auch immer im Weg steht sozusagen, der irgendwie so, müssen sich da vor dem Sandsturm retten. Das war ein Projekt, was er machen wollte. Das war ein ernster Film, war als ernster Film angedacht, so die Legende. Und das hat dann aber irgendwie nicht hingehauen und es wurde auch noch Jahre später, es wurde noch weiter verfolgt, dieses Projekt, und irgendwann war es weg und es wird nie entstehen und es liegt irgendwo das Drehbuch in den heiligen Hallen von irgendeinem Studio. Und dann hat Eddie Murphy gesagt, so jetzt, dann drehe ich jetzt Metro. So, das ist so ein bisschen diese Geschichte. Ja, auch eine ernste Rolle. Und so. Wenn man jetzt den Film sieht, muss man sagen, tatsächlich, gell, Steven, ungewöhnlich ernst für Eddie Murphy-Verhältnisse.
Ja, versucht hier und da noch mal ein bisschen Komik rauszuholen. Wird, glaube ich, auch auf dem DVD-Cover hinten so ein bisschen geschrieben, so geht mit seiner komödiantischen Art andere Wege oder sowas, steht das, um das zu schön zu reden. Aber ich finde großartig. Also ich mag ihn auch so mal sehen, durchaus mal in ernsteren Rollen oder gerade da in der ernsten Rolle. Finde ich, steht ihm sehr gut. Kann er auch gut machen.
Ich finde halt, dass es die Szenen, also in der Komik oder die Szenen, die mit Komik spielen, die haben ja viel mit seiner Freundin zu tun, wenn er da immer irgend so einen Quatsch labert, wenn er da mit ihr essen ist oder wenn er dann später auf Tahiti da, dieser Ausgang.
Oh, furchtbare Szene.
Und er dann irgendwie so einen Scheiß labert wieder. Und da habe ich das Gefühl, als ob sie dann gesagt hätten, so, wir müssen jetzt so ein bisschen dieses Beverly Hills Cop, dieses irgendwie so lustige Eddie Murphy-Ding da mit reinbringen. Oder er hat selber gedacht, weil ich finde, das passt zu passt zu dem Rest der Rolle gar nicht, weil sonst ist der ja eigentlich ein sehr ernster Charakter.
Ja, mit ernsten Problemen.
Problemen. Und dann fängt er aber immer an, so seine Eddie-Murphy-Tour da zu machen in diesen. Und das finde ich so, das ein bisschen stört ein bisschen.
Ja, es stört ein bisschen, aber vielleicht, ja gut, wenn du sagst, passt nicht zum Charakter. Viele Menschen, die auch so ein bisschen depressiv sind oder so, die überspielen das ja tatsächlich so, ne, dass sie da so übertrieben lustig sind und so weiter. Vielleicht sollte das auch so in der Art fungieren, weiß ich jetzt nicht. Ist mir gerade so eingefallen.
Vielleicht,
was sagst du dazu?
Ja, vielleicht wollte man aber auch eben einen Film für die ganze Familie erschaffen, weißt du? Also, dass man gesagt hat, nein, aber wir wollen einfach wir wollen einen Sommerblockbuster, wir wollen einen Actionfilm mit ernsten Dings, aber es muss auch was Lustiges dabei sein. So, und das hatte man da ja nicht drinne, da war es ja sonst nicht lustig, dieser Film. Und dann hat man gesagt, gut, dann macht man das halt in solchen Szenen, dann muss der Eddie Murphy das halt jetzt irgendwie noch rausholen, irgendwie den Rest vom Witz. Ja. Und so habe ich ein bisschen das Gefühl, weil sonst ist der Film todernst.
Könnten natürlich auch Nachdrehs gewesen sein, ne? So ein bisschen. So.
Genau, ja, ja.
So, ja, hier, nee, da muss noch eine lustige Storyline rein und wir drehen noch mal ein bisschen was Lustiges nach. Wir kochen doch mal und machen Witze. Ja, möglich.
Und weil ich vorhin gesagt habe, ich würde sagen, der hat grünes Licht bekommen, auch nach Speed, nach dem Erfolg von Speed. Das mache ich fest ein bisschen anhand der Struktur des Bösewichts aus. Also es ist so ein Typ, so ist ein bisschen wie bei Speed, weißt du, so wie Dennis Hopper. Ja. Und dann natürlich muss ich aber auch sagen, diese Cable-Car-Verfolgung erinnert mich total daran. Halt, das ist so ein bisschen, also es ist jetzt nicht Speed für Kassenpatienten, aber es ist so, es hat so einen ähnlichen Vibe. Also sie sind da in diesem Cable-Car, dann müssen sie da rausspringen und das fährt und fährt und sie können es nicht stoppen, weißt du so. Und da habe ich auch so ein bisschen diese Assoziation mit diesem Film natürlich.
Ich musste da mal so ein bisschen unweigerlich an The Rock denken. An die Szene mit der Bahn halt, ne? In San Francisco, wenn du das meinst.
Ah, so meinst du, dieses Cable Car, dieses, sagt man doch auch Cable Car, oder? Heißt das so? Heißt das
nicht Cable Car? Oder heißt das Ding einfach Metro? Tatsächlich auch.
Das ist die Frage, warum das Ding, warum überhaupt der Film so heißt. Das habe ich nicht rausfinden.
Ja, wegen Metropolis, glaube ich. Ich glaube, am Ende wird es kurz gesagt so, ja, ich lasse mir doch von einem Metropolizisten nichts sagen. So.
Ach so, okay.
Ich habe aber auch den gesagt so, ja, wenn es tatsächlich Metro ist, wegen der einen Szene Metro, die ist dann aber sehr kurz. Aber ich glaube, oder vielleicht hat der Name schon gestanden und das Marketing und die wollten die Szene ausbauen bis zum Ende, hat aber nicht funktioniert. Dafür, weiß ich nicht, schon ein bisschen merkwürdig, aber ich glaube Metropolis, irgendwie sowas.
Ja, Metropolitan Police und so wahrscheinlich.
Oder so Metropolitan Police, ja. Police, ja.
Ich finde halt, also bevor ich ihn jetzt wieder geguckt habe, habe ich erst so gedacht, ich habe ihn auch in Erinnerung oder könnte mir vorstellen, dass ich ihn heute so wie als Pilotfilm für eine Serie empfinde. Aber als ich ihn jetzt, was er von der Struktur her ein bisschen ist, also er könnte auch danach den nächsten Fall lösen, so ein bisschen.
Ja.
Auf der anderen Seite finde ich, dass er immer gut wird, wenn die Action losgeht. Also dann wird er immer richtig gut. Er ist eher nicht so gut, wenn irgendwie Handlungen passiert oder wenn irgendwie, vor allem die Szenen mit der Freundin, die sind alle nicht so gut, finde ich, ja.
Ja, ich kaufe den beiden das irgendwie nicht so ab. Mhm. Obwohl ich sie echt sympathisch finde. Und ich finde auch, Eddie Murphy sieht da wunderbar aus, mit der Frisur auch ein bisschen anders und so. Und sie ja, ist ja auch wunderschön. Aber du hast recht. Also ich habe das doch aufgeschrieben, dass die Szenen, die sind so, die haben ein geiles Tempo. Die sind einfach rasant, wie in Speed. Schöner Vergleich übrigens. Macht mir da verliere ich die Worte natürlich jetzt, weil ich so viel Schönes darauf geschrieben habe. Ich finde das Tempo gut und so, wenn du sagst, ja, wie Speed. Ja, stimmt, das ist alles wie Speed. Aber wie gesagt, das ist ein schönes Tempo, die Durchsuchung des Gebäudes zum Beispiel. Wenn die beiden Cops denn da, oder wenn er denn da durchrennt, weil sein Partner erschossen worden ist und gleichzeitig Freund. Und das ist so ein schönes Tempo und dann rennt er auf die Straßen, es regnet und dies und das und wieder nach oben und wieder nach unten und ja, einfach finde ich toll. Und bevor das passiert, gibt es ja noch diesen tollen Vorspann, den es eigentlich auch nicht mehr so richtig gibt mit diesen Wechselbildern, mit diesen, was sich so umdreht. Ja, so, und dann hast du den Cast da stehen und den Titel und zack, und dann drehen sich die Bilder immer um und hast du die Skyline von San Francisco und so weiter. Das versetzt mich schon gut in die Zeit zurück und da habe ich Bock drauf und Musikklasse und das Bild finde ich auch richtig toll von dem, also vom gesamten Film. Ich finde, der hat tolle Farben, ist richtig schön, ja, prägnant scharf, hat eine wahnsinnig gute Kameraarbeit, also die ganze Führung und die ganzen Perspektiven, muss man mal drauf achten, wenn der Film sonst nicht so viel hergibt, aber das, also technisch ist der wunderbar, irgendwie. Gefällt mir alles auf jeden Fall sehr gut.
Ja, das finde ich auch. Das finde ich auch, dass er sehr schön aussieht einfach. Er ist von Thomas Carter. Der hat zum Beispiel davor gemacht einen Film, der heißt Swing Kids. Der war mal ein ganz berühmter Film. Ich weiß nicht, kennst du den?
Mm-mm. Bis auf The Last Dance, den er ja 2001, glaube ich, gemacht hat. Oder
2011, Save the Last Dance, ja.
Save the Last Dance, Entschuldigung. Save the Last Dance, den habe ich nicht gesehen, aber ich habe das gehört, der ist irgendwie ganz toll angekommen. Und halt Fernsehen hat er viel gemacht, ne? Und da kann ich mich halt schon dran erinnern. An MASH und Remington Steel und Miami Vice und SEAL Team, da hat er ja viel gearbeitet. Und damit verbinde ich ihn dann wohl eher. Aber die ganzen anderen Titel nicht so.
Ja, ich fand das sehr abstrakt. Ich meine, Swing Kids, das spielt ja irgendwie, glaube ich, ich habe den nie gesehen. Der ist mit Christian Bale, ist, glaube ich, genau, spielt irgendwie im Nazi-Deutschland. Es geht um verbotene Musik kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Also es hat eher so ein ganz, hat so einen schon ernsten Hintergrund. Und dann eigentlich Metro passt da null rein. Also Swing Kids war wirklich eher so ein Drama fast schon, glaube ich, und so. Und oder und dann habe ich so gesagt, das ist ja merkwürdig. Der Regisseur von Swing Kids, der hat dann Metro gemacht, wie merkwürdig. Aber ja gut, so ist es halt manchmal. Und der macht das, also der kann das. Der kann halt auch Action inszenieren. Swing Kids ist kein Actionfilm, aber diese Action-Szenen, manchmal ist es ein bisschen für mich Universal Pictures Stunt Show irgendwie, so Universal Park Stunt Show, weil man dann doch, also auch Michael Rappaport, der seinen Partner spielt, wenn die da im Auto sitzen, dann ist es oft nicht Michael Rappaport. Das irgendwie sieht man es so ein bisschen da schon immer. Es ist auch nicht Eddie Murphy. Ja. Man muss halt ein bisschen darüber hinwegsehen, aber man sieht das, man sieht halt auch, wie sie sich extra wegdrehen, während sie gerade ausfahren, damit man sie nicht richtig erkennt und so, das sind schon so. Aber das ist, und auch die Autos, also wenn die dann dieses Cable Car da verfolgen zum Beispiel, dann gibt es natürlich so ein paar schöne inszenierte Action-Sachen, wie das Auto, was sich dann so dreht einmal, weißt du, was die dann so umfahren und das dreht sich einmal und kommt dann wieder ganz normal so auf. Das ist schon geil gemacht, aber das ist halt so eine richtige 90s-Action-Inszenierung auch, ja, von so einer großen Action-Szene und auch die Leute im Cable-Car, die dann so wegspringen und so, weißt du, ja, das sind, das ist eine Stuntfrau und das, die haben sie halt so, haben sie so als Hausfrau verkleidet und also so, das ist schon ganz lustig gemacht, aber man merkt das schon ein bisschen auch alles, dass es ja auch sehr inszeniert ist, ja. Also gerade die, die Cable-Car-Verfolgung, finde ich, merkt man, dass es eine, schon eine sehr starke eine Inszenierung ist.
Also ja, ich mag die eigentlich ganz gern. Ich mag die ganz
gern. Könnte auch so sein, dass man so sagt, das machen wir dreimal am Tag. Ihr könnt zugucken. Das ist immer die gleiche. Das ist immer das
Ach so, ja,
wie
ja,
so eine Stuntshow.
Ja,
wie
so eine Stuntshow in so Movieparks. Ja, genau.
Ja. Auch zum Schluss,
richtig.
Als sie dann das Cable Car.
Alles zu weich. Ist alles zu ineinander passend. Ja,
es passt alles sehr. Ja, und auch so. Also, ja, es passt auch alles natürlich sehr zueinander. Und dann, als sie dann zum Schluss das mit dem Auto, als Eddie Murphy wieder zurück ins Auto hüpft und dieses Cable Car dann überholen und dann sich vor das Cable Car stellen sozusagen oder beziehungsweise dann so, ja, dass damit das, also das verlangsamen, das ist ja das, was die wollen. Die fahren ja dann vor das Cable Car rammt die im Grunde und dadurch wird es langsamer, ja, weil die dann wie ein Hindernis darstellen. Und ich glaube, das Auto ist dann an diesem Cable Car festgemacht. Also das sieht man auch so ein bisschen. Das haben die da halt fest dran geklebt. Damit,
natürlich, klar, die spielen ja noch aus dem Fahrzeug da vorne heraus.
Ja. Also das ist
da und dies und ja.
Das ist schon, das ist aber, sie haben es also wirklich super inszeniert, aber es ist halt so Stuntshow, ja, finde ich. Aber geil, also geil, das macht aber auch so super Spaß, das anzuschauen, ja.
Wissen wir eigentlich schon, worum es geht? Wollen wir eigentlich nochmal eine kurze Handlungszusammenfassung machen? Dass,
ja, bitte.
Dass Eddie Murphy spielt, oh, wie nennt man den? Ein Vermittler. Ein Vermittler von Geiselnahmen, ne? Der mit Geiselnehmern spricht, wenn man so will, oder
ja,
in komplizierten Situationen.
Ein Verhandlungsführer.
Verhandlungsführer, der wird dann da reingeschickt von der Polizei und der soll dann vermitteln und ja, verhandeln, genau. Und er ist wohl einer der Besten.
Natürlich.
Der Besten mit Auszeichnung.
Natürlich.
Und macht das auch ganz gut. Ne? Gleich seinen ersten Fall, wo wir bei sein dürfen, da ist er gleich knallhart und regelt das alles und ohne, dass jemand zu Schaden kommt, noch mehr zu Schaden kommt. So, darum geht es. Und dann fängt es ja an mit so einem Diamantendieb, ne? Juwelendieb.
Ja, es ist ein Juwelendieb. Übrigens ganz toll gespielt von Michael Wincott, der in den 90ern, glaube ich, jeden Bösewicht gespielt hat, den es gab. Ja.
Ich hab nur mal kurz aufgeschrieben: Robin Hood, The Crow, Strange Days und Alien 4.
Alien 4 spielt er Gott sei Dank keinen Bösewicht, da spielt er mal einen guten, das finde ich auch geil. Er spielt auch noch bei den drei Musketieren. Es gibt noch also eigentlich eine furchtbare Musketierverfilmung mit Charlie Sheen, Kiefer Sutherland, Oliver Platt. Das ist so eine Disney-Verfilmung. Großartig. Und einer der letzten Filme, in dem er mitgespielt hat, wo ich ihn mal endlich wieder gesehen habe, war Nope. Da hat er den Kameramann gespielt, den die dann, so einen alten Kameramann, den sie dann holen, um dieses Phänomen zu filmen. Das ist der alte Michael Wincott.
Ist er das wirklich? Tatsächlich?
Ja, das ist er wirklich.
Ist jetzt schon ein Jahr her, wo ich den gesehen habe, oder ein halbes, und ich habe da habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Aber großartig, finde ich gut, dass er noch mal, dass er noch was macht. So.
Ja, und der sieht halt einfach auch böse aus, muss man halt auch sagen.
Aber nirgendwo sieht er besser aus als in The Crow oder halt in Robin Hood, finde ich. Naja, doch, Strange Days war auch ziemlich geil. Ja, gut. Ja, er sieht gut aus. Er ist ein Bösewicht, ein Charakterbösewicht.
Also der klaut in diesem, als eben, in, also bei Metro klaut er oder macht einen Überfall mit Geiselnahme auf ein Juwelen-Headquarter-Geschäft. So.
Ja, ja.
Und so treffen die sich eigentlich, weil dann eben Eddie Murphy als Verhandlungsführer eingesetzt wird wieder. Und da aber merkt, bei dem ist das irgendwie alles ein bisschen anders. Der ist richtig gefährlich, ja. Das ist richtig
der hält ihm ja quasi auch durch die Tür schon einen Umschlag hin. Und den Eddie Murphy dann aufmacht und dann ist da gleich ein abgeschnittenes Ohr von einer Geisel drin und sagt, verstehen wir uns? Ja, wir verstehen uns. So nach dem Motto, dein üblicher Scheiß zieht hier nicht. Ich bin ein harter Hund.
Genau, Korda heißt der. Michael Korda heißt Michael Wincott. Und Eddie Murphy heißt Scott Roper. Ja. Scott Roper.
Scott Roper.
Und dann passiert eigentlich auch diese Verfolgungsjagd. Also er ist natürlich gewitzt und getrickst, genau. Und kann die austricksen und kann da wirklich flüchten dann. Und Eddie Murphy hängt sich natürlich als einziger da dran mit seinem Partner Michael Rappaport. Also so wie der Rookie-Partner eigentlich, den er eigentlich auch so ein bisschen wie so halb ausbildet. Und dann gibt es eben diese besagte Cable-Car-Verfolgung, über die wir jetzt da oder ich meinen Monolog gerade gehalten habe. Wie findest du denn Michael Rappaport und Eddie Murphy als Team? Weil ich finde manchmal, die haben nicht so die richtige Chemie.
Nee, haben sie nicht. Ja. Haben sie tatsächlich nicht. Aber ich weiß nicht, woran es liegt, denn Michael Rappaport kann das. Der hat in True Romance hat er einen ganz guten Job gemacht, finde ich, mit Christian Slater und so weiter.
Ja, ja.
Und Patricia Arquette ist das, glaube ich, ne?
Ja.
Ah, da spielen ja so viele mit, da spielen ja alle mit.
Alle.
Toller Film. Mhm. Alle. Und ich finde, ja, das ist so meine Rolle für ihn. Aber natürlich ist dieses Gespiele, dieses Vorsichtige, dieses Schüchterne, passt jetzt natürlich nicht auf so einen Verhandlungsführer in Ausbildung. Der muss natürlich breite Brust haben. Aber genau, die Chemie, die passt irgendwie nicht so ganz. Also die gehen ja auch zum Pferderennen zusammen und was das sollte, diese, ja, du hattest mal gesagt, dieser Film hat so viele Abzweigungen mit Nebenhandlungen und ich verstehe das, dass man da denkt, ja, was soll das jetzt? Warum gehen die jetzt zum Pferderennen? Weil diese Chemie, wie du schon sagst, das passt irgendwie nicht. Weiß nicht. Was soll das? Und es müsste besser gehen. Ich weiß nicht, was da los war zwischen den beiden. Oder es ist rausgeschnitten worden, die Chemie. Also, oder kaputt geschnitten worden, dass es mehr Szenen gab, wo das besser passt. Also, die müssen sich ja nachher auch richtig aufeinander verlassen können. Und das können sie ja auch. Aber irgendwie steht da nichts hinter. Ich habe da nicht das Gefühl von beiden, dass sich da so eine fette Freundschaft entwickelt hat. So, oder zumindest eine Kollegenschaft.
Ja, auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, vielleicht liegt es auch an Eddie Murphy, weil ich mir überlege, vielleicht ist Eddie Murphy auch nicht so der Buddy-Cop-Typ. Also mit wem matcht denn Eddie Murphy? So, weißt du, wer könnte dann, kann man sich da jemand vorstellen, der an der Seite von Eddie Murphy? Also irgendwie habe ich immer das Gefühl, das ist eher so ein Einzelgänger eigentlich.
Naja, der Rosebud aus Beverly Hills Cop, das hat ja schon funktioniert.
Aber es ist nicht so richtig sein. Ja, aber es ist.
Ja, der ist mehr mit den Tacker zusammen.
Ja, genau. Die sind ja eigentlich dann Dreier gespannt. So. Trotzdem ist, da ist Eddie Murphy immer so ein bisschen isolierter. Der ist mit den beiden. Das funktioniert irgendwie, aber so.
Wie war denn Nick Nolte aus nur noch 40 Stunden?
Das funktioniert, ja, finde ich. Das funktioniert ja ganz gut eigentlich. Die beiden funktionieren super. Ja, da stimmt. Ja, stimmt. Das funktioniert. Aber irgendwie mit, vielleicht auch, weil Nick Nolte da so eine andere, so eine, diese knarzige, knurrige Art hat und Eddie Murphy eine andere Rolle dadurch bekommt. Und nicht so ja. den, und hier hat er ja eher so, er ist ja so der Ältere, er ist so der Erfahrene und das weiß ich nicht, das passt vielleicht nicht. Es ist eigentlich besser, wenn er der quirlige Nerv, die quirlige Nervensäge ist.
Ja.
Das ist so, habe ich das Gefühl.
Aber Michael Rappaport erfahren wir auch nichts Hintergrundgeschichte. Das ist irgendwie, der ist einfach nur austauschbar, so eine blasse Figur. Vielleicht auch hat es damit auch zu tun. Naja, schade eigentlich.
Ja.
Weil, wie gesagt, das Ende fand ich, das Spiel zwischen den beiden fand ich dann gut, aber du hast recht, das ist irgendwie nichts Persönliches. Das ist irgendwie Job.
Ja, das Ende ist gut. Ich meine, das ist auch...
Na gut, nee, zwischen den beiden ist das gut. Das, über das Ende können wir nochmal separat reden.
Ja, ja, nee, aber ich meine auch, das, ich meine das Ende bei den beiden so ein bisschen. Also so diese letzte Aktion, die dann beide da machen, das ist schon ganz okay. Es ist auch gut, dass die beiden dann dahin fahren. Also so der böse Diamantendieb hat die Freundin dann natürlich entführt, wie das früher so war. Also früher hat man dann die Freundin entführt vom Hauptdarsteller. Ja. Das war wichtig. Und der Hauptdarsteller hat die natürlich dann gerettet. Sonst hätte er ja keinen Grund gehabt, am Ende noch den Bösewicht umzubringen. Also ja, muss man ja auch nochmal sagen.
Ja, ja, klar.
Es war einfach so, es ist nicht mehr so zeitgemäß. Also er hat ja da auch so Damsel in Distress, ja, was man da auch wieder sieht. Das würde man heute ja nicht mehr machen. Oder, Steven, würde man das heute noch machen? Heute würde sie sich selber befreien.
Heute würde sie sich selber befreien und genau. Natürlich.
Dürfen denn Männer überhaupt noch Frauen retten? Das ist ja die Frage. Dürfen
und wir? Es wäre wieder Eddie Murphys Sohn, der da mitgespielt hätte. Wahrscheinlich. Der Sohn, der sich zerstritten hat. Und, der, ja. Und ja, es ist.
Ja, also ich finde, Männer dürfen immer noch Frauen retten. Frauen dürfen auch Männer retten.
Ja, absolut.
Ja. Aber da ist es halt, wie gesagt, so. Wie es halt früher war. Und das ist, und dann natürlich hat man auch so dieses Gefühl, oh, okay, es ist so klassisch auf so einem, in so einer Lagerhalle. Also,
es ist irgendwie sehr cartoonmäßig, ne? So ja. wie die, ich weiß jetzt nicht, ich habe keinen Vergleich, aber die Cartoon-Figur, weiblich, meistens wird auf so ein Band geschnallt und fährt auf so eine Häckslermaschine zu oder so.
Ja, ja.
Und Bugs Bunny muss sie retten oder weiß ich wer, ne? oder Roger Rabbit oder so. Das ist wirklich sehr...
Ja, das ist so ein bisschen so wie so ein Saw-Wipe.
Ja, genau. So. Ja, na gut, dann wäre es, naja, dann wäre sie auch da durchgemangelt worden, durchgeschnitten worden.
Ja, aber es ist doch so, schon so dann, sie ist da, gut, dann, das stimmt, sie wäre die ganz langsam so der...
Die wäre dann so geschält dann, worden, genau, von
ja,
dem Ding.
Ja, ganz, ja, furchtbar, furchtbar, diese Filme.
Toll.
Aber... Trotzdem ist es so ein bisschen, dass er dann sagt, so, also der Bösewicht dann sagt zu Eddie Murphy, weil das ist, sie liegt, also man muss sagen, sie liegt eben auf so einer Platte da und ich weiß nicht genau, was das für eine Gerätschaft ist, aber es ist so eine Art Kantenmesser um diese Platte herum, also die sozusagen immer diese Platte schneidet. Ja, und sie ist da eben so obendrauf festgekettet und ihr Kopf ist halt genau da, wo dann irgendwann die Klinge durchgehen würde. Und es gibt einen Betätigungsknopf, den lässt dann der Diamantendieb los und sagt so, den muss man gedrückt halten, sonst geht die Maschine an.
Und das heißt auch Notaus genannt.
Ja, genau, Notaus. Und ich gehe jetzt. Du bist
manipuliert.
Ich gehe jetzt und setze mich in mein Auto und leider muss ich genau da langfahren, wo du stehst. Und das ist ja schon so ein bisschen Saw, weil das ist ja so, und du kannst entscheiden, deine Freundin jetzt den Kopf ab oder du wirst umgefahren. Wobei dann auch die Freundin den Kopf ab hat. Also ja,
das meinst du, auf selber hinausläuft. Ich weiß gar nicht, warum wir da so herzhaft lachen.
Ja, weil das total Quatsch ist, sowas da. Ja. Welcher Diamantendieb baut denn da so einen Scheiß? Für, also,
vor allen Dingen geht das so schnell. Der bricht aus dem Gefängnis aus, so mal eben. Ja. Und auch dieses, der will Eddie Murphy mit seiner Frau oder mit seiner Freundin, wollen die nach Tahiti und packen schon das Auto für den Flughafen. Und er sagt dann, geh nach oben, der und der ist ja aus dem Gefängnis ausgebrochen, geh lieber nach oben, da bist du in Sicherheit, wir packen das Auto alleine zu Ende. Ja. Und sie sagt noch, nee, ich will aber hier bei euch bleiben. Nein, nein, geh nach oben. Sie geht nach oben. Eddie Murphy geht 5 Minuten später hoch und sie ist entführt worden. Ui.
Ja, ja.
Das und ist dann halt hat so. Er natürlich, dann hat der Bösewicht in der Zeit, wo die dann überlegen, wo er ist, dass das ganze Hafenviertel schon ein riesen Gebäudekomplex gefunden, diese Maschine irgendwie präpariert, dass er die Tusse da raufschneiden kann. Das ist schon ein bisschen
Das ist halt auch super
verrückt.
Also so halt konstruiert, inszeniert.
Ja, ja. Also der Ausbruch, der ist doch auch schon so völlig, wenn es so einfach wäre, aus dem Knast auszubrechen. Genau. Und auch immer, da habe ich mich auch wieder gefragt, es sind zwei Szenen, die möchte ich dir nochmal erklären. Oder dich fragen, was du davon hältst. Ja. Die Frau wird ziemlich brutal in ihrer Wohnung von dem Cousin oder Bruder von Bösewicht,
vom Cousin,
angegriffen mit einem Messer in der Wohnung.
Ja.
Und sie wehrt ihn ab und schlägt ihn dann einmal gegen die Hand und er lässt das Messer fallen. Warum lässt man immer das Messer fallen? Ich glaube, wenn man mir so gegen die Hand haut, dann lasse ich die doch nicht los. Es ist aber immer so, dass das Messer fallen gelassen wird und so wird ein Vorteil errungen. Wiederum später, Eddie Murphy, ähnliche Situation, irgendwie kriegt irgendwas gegen die Hand und er schmeißt die Knarre weg, kilometerweit und ist dann entwaffnet und muss dann mit den Fäusten kämpfen. So. Warum lässt man denn immer seine Knarre fallen? Das kann ich mir, weiß ich nicht, ich komme ja in solche Situationen nicht, aber ich weiß nicht, ob das so normal ist. Das ist mir schon öfter aufgefallen, auf jeden Fall.
Ja, das stimmt.
Ständig werden die Knarren verloren.
Naja, gut, ja, ja. Das stimmt. Ja gut, das ist, weil die haben in Amerika nicht so viel Kraft in der Hand. Weil die.
Ach so.
Ja, ja.
Das ist also so ein Länderproblem.
Ja, das ist anatomisch, ist das.
Okay.
Sozusagen. Und die haben die immer eher lose in den Händen.
Ja.
Eher so flapsig und so. Oder es kann auch sein, die Griffe sind von der Pistole sind sehr rutschig. Das kann auch sein. Und vom Messer auch. Du kannst
so viel schwitzen, weil es so heiß ist da.
Ja, ist so heiß, genau. Ja. Oder irgendwie so. Und das ist immer so flutschig. Und das ist so schwupp. Ist es weg, weißt du? Das kann schon sein. Aber
Talkum, ich empfehle Talkum. Ja,
genau, Talkum, mehr Talkum für Actionfilme. Aber
ist ja auch gerade hier zu Olympia und so Gewicht heben und hast du nicht gesehen.
Aber ich denke, das ist natürlich Talkum. Auch etwas, was man heutzutage, das ist ja auch ein bisschen diese Stuntshow, die sie teilweise eben da veranstalten, was ich schon gesagt habe. Wenn man sich heute natürlich einen Film anguckt wie John Wick oder so, da passiert das zum Beispiel nicht so viel. Also da ist es zum Beispiel so, dass die Pistole oder das Messer bleibt die ganze Zeit in dieser Hand und er hat dadurch eine ganz andere Problematik und auch eine andere Schnelligkeit, die er an den Tag legen muss. Und wenn er im Auto sitzt und ein Cable Car verfolgt, dann ist es auch Keanu Reeves. Also so, das ist da, es ist heute, werden manche Filme auch anders gemacht. Das muss man auch mal sagen. Das ist
ja
halt
klar, aber bei John Wick, ja gut, ich weiß nicht, ob man das dann mit CGI macht oder ob Keanu Reeves das dann selber tatsächlich spielt am Auto das, oder im Auto.
Oder
könnte ich mir
oder
schon vorstellen, dass
das CGI, macht, ja. Das stimmt, ja. Aber CGI, man hat andere Möglichkeiten und das ist halt fast noch so ein klassischer Hollywood-Action-Film. Ja. So.
Aber eigentlich ist er jetzt nicht so albern, aber das war so ein paar Szenen sind das, die so, oh Gott, ja gut, waren.
Ja,
genauso wie wir, also dieser Endfight, also wir sind ja schon beim Ende quasi, dieser Endfight oder Kampf mit dem Fahrzeug, er fährt mit dem, also der Bösewicht fährt mit dem Pickup weg, Eddie Murphy springt hinten auf die Ladefläche, springt auf die Haube und kämpft sich dann durch übers Dach zur Ladefläche. Und hält sich dann eine ganze Zeit auf und versucht irgendwie sich zu ducken, weil der Bösewicht fährt durch Wände und weiß was ich wodurch. Und dann dreht Eddie Murphy sich um und sieht, oh, da liegen Stahlrohre hinten drauf.
Ja, ja.
Und fängt dann an, da so eine völlig, da durchzustecken, durchs Fenster, durchs Seitenfenster, um das Gaspedal dauerhaft zu betätigen und die Tür zu verkeilen. Habe ich mir auch gedacht, wenn du ihm das Rohr einfach über den Schädel gedonnert hättest, dann wäre gleich Ruhe gewesen. Ja. Dann hättest du ihn vielleicht auch verhaften können.
Ja.
Aber nein, so fährt er natürlich in so eine typische Hollywood aufgebaute
Also Fässer und so.
Fässer, genau. Wie nennt man das? So eine Wand an Fässern.
Ja, ja.
Vermutlich mit Benzin gefüllt.
Absolut.
Oder so, wie das nun immer beim Hafen so üblich ist.
Ja.
Fährt natürlich da durch und dann gibt es eine Riesenexplosion, die sehr geil ist. Aber man denkt sich schon, ja, Natürlich, das muss jetzt so sein.
Das ist aber auch Stuntshow, ja? Das ist auch Stuntshow, ja, total.
Natürlich.
Also ich finde es ja super. Damals fand ich das Ende immer so ein bisschen enttäuschend, weil es halt so ein bisschen Stuntshow auch ist. Also zum Schluss muss der natürlich.
Der Showdown ist zu dünn für mich.
Ja,
das ist viel zu unspektakulär.
Das muss nochmal diese große Explosion geben am Ende, aber jetzt, wo es heutzutage nicht mehr so viele große, echte Explosionen gibt in Filmen, bin ich wieder dann doch ganz dankbar für, muss ich sagen, ja. Ja. Wenn ich es dann sehe im Nachhinein. Aber dadurch, dass der Film so düstere Momente hat und ich glaube, was den Film auch ganz gut macht, ist, dass so eine Gefahr ausgeht von dem Bösewicht. Es ist nicht so einfach ein Bösewicht, sondern es ist schon so, du merkst so, der ist schon gefährlich. Ja. Und das am Ende ist das, da kippt das so leicht, weil am Ende ist ja kommt dieser Bugs Bunny Charakter so, dieses, ja, so, ich habe da so eine Falle gebaut und da, haha. Und das hat vorher gar nicht so gepasst. Also der war vorher anders, der war skrupellos und eiskalt. Hat seinen Cousin da geschickt, um die Freundin abzustechen und das ist alles gefährlich. Und dann ist er am Ende so dieser Daniel Düsentrieb. Das irgendwie funktioniert nicht so hundertprozentig, ja.
Also es wäre wahrscheinlich ernster und widerlicher gewesen, hätte er da einfach nur in der Lagerhalle gestanden bei der Übergabe und hätte ihr einfach nur Messer an den Hals gehalten. Ich glaube, das wäre schon sehr bedrohlich und kaum zu lösen gewesen, auch nicht mit dem Scharfschützen. Mhm. Also das, da hätte man darum was bauen können, stimmt. Das
ja, oder das diese komplett anders auch. Also irgendwie anders, so nicht in dieser Lagerhalle, weil das hat halt, so eine Lagerhalle hat immer so ein B-Movie-Ding irgendwie, so ein Faktor. Weil
dann wird der Film auf einmal sehr dünn auch mit Schauspielern. Ne? Der Showdown ist ja wirklich nur 3 oder 4 Leute in einem Bild, wenn überhaupt. Und sonst ist da ja keiner. Und vorher hast du halt einen richtig fett produzierten Film. Du hast überall Statisten, du hast überall Leute rumrennen auf dem Polizeirevier, in den Straßen, in den Häuserblöcken, überall ist jemand. Und dann auf einmal, zack, letzten Viertelstunde ist niemand mehr zu sehen, so gesehen. Ne?
Ja. Ja, genau, das ist so ein bisschen, auch als wäre ihnen das Geld ausgegangen am Ende. Ja,
ein bisschen, ne, tatsächlich.
Ja, also gut, ich würde sagen, Steven, wir kommen zum Ende von Metro. Was denkst du, so kurz als Fazit, für heutige Verhältnisse, also würdest du jetzt das der Jugend von heute noch zeigen? Nee, oder? Machen wir nicht mehr.
Ach, da gibt es ja andere Sachen, aber ich glaube, die ersten, die ersten 3 Viertel des Films, doch. Warum nicht? Ist doch ein guter Film. Dann wird es schwierig. Aber ich weiß nicht, wie schwierig. Ob die Jugend das auch so sieht wie wir, so kritisch. Oder ob die schon vorher ausgestiegen sind, weil es einfach zu langweilig ist oder so, weiß ich nicht. Aber ich finde den schon. Allein schon die Action, wie du sie beschreibst oder beschrieben hast, auch wenn sie ein bisschen konstruiert wirkt, aber ich finde, das funktioniert durchaus noch. Und wenn man jetzt sich so überlegt, zu ähnlichen Zeiten kam Bad Boys raus, 95, oder Hard Rain oder sowas. Ne? Hard Rain ist ja leider auch total gefloppt, aber ist auch so ein gut produzierter, geiler Film irgendwie.
Ja, aber der, ja.
Ich komme da jetzt nur drauf, weil ich den neulich gesehen habe.
Ist der noch gut? Findest du den noch gut?
Ich finde den noch gut, ja? Doch.
Okay.
Ja. Also doch, ich hätte da kein Problem mit denen noch der Jugend zu empfehlen. Warum nicht?
Der Hard Rain hieß eigentlich mal The Flood, gell? Weißt du das? Der hieß The Flood und dann haben sie gesagt, der verkauft sich so nicht. Wir nennen den Hard Rain.
Richtig, weil alle denken, das wäre ein Katastrophenfilm.
Dann. Ja. Ja. Naja, gut. Ja. Ja.
Kommt demnächst ein Video von mir drüber raus.
Über Hard Rain, da hast du dir aber einen interessanten Film rausgesucht, weil das ist eigentlich auch voll so ein vergessenes Ding. Also voll vergessen eigentlich. Ja.
Ist auch voll schade, dass man den so vergessen hat, weil ich finde den immer noch toll.
Ja?
Ganz viele Mexican Standoffs.
Ja, da muss ich echt mal gucken. Den gucke ich mir auch nochmal irgendwann an. Das ist eine gute Idee. Und das ist natürlich auch nochmal ein schöner Hinweis gewesen, denn wenn ihr den Steven Solo sehen wollt, dann geht auf seine Instagram-Seite. Er ist auch auf YouTube.
Oh ja, ja.
Kann man auch verlinken.
Mein Solo-Programm.
Ja.
Mein Solo-Programm Old Fashioned Movie Club.
Dein Solo-Programm, genau.
Mein Solo-Programm, genau. Hat der Christopher immer brav verlinkt unter seinen Videos. Und wenn ihr nicht ganz doof seid, findet ihr mich auch so. Auf Instagram sowie YouTube.
Ja, habe ich verlinkt, oder? Habe ich immer verlinkt, oder? Ja.
Ich meine schon.
Ja, ja.
Das heißt denn Stevens Zuhause heißt das denn, glaube ich, meistens.
Stevens Zuhause, ja.
Der Link, ja. Ja, was sagst du zu Metro empfehlen oder nicht?
Ja, ich habe den immer, das war für mich immer einer dieser Actionfilme, die ich aus der Zeit ich hatte den auch immer auf DVD, also oder auf irgendwie okay. Medium. Ich fand den immer wichtig, weil Eddie Murphy hat diese Art, so ein bisschen dieses eher so einen glatten Action-Blockbuster, der so ein bisschen ernsten Ton hat, ist, glaube ich, der einzige, den er gedreht hat. Also sonst würde ich die anderen, 48 Stunden ist einfach zu lange, das ist nochmal eine ganz andere Schiene, das ist eher so ein bisschen dieses Buddy-Cop, ja. Aber frühe 80er, gefühlt noch fast 70er, ja, so. Dann Beverly Hills Cop ist auch wieder was anderes und so. Und Metro war halt, ich glaube auch, weil ich damit aufgewachsen bin, so, weil ich der halt da gerade im Kino war, auch als ich irgendwie jugendlich war. Und wobei so jugendlich war ich da gar nicht mehr, aber trotz alledem. und deswegen würde ich sagen, heutzutage, ist ein bisschen schwierig, glaube ich. Ich weiß nicht, also. Ich glaube schon, dass junge Leute den Film als sehr alt empfinden. Also sie finden den jetzt nicht so auch sehr 90er, glaube ich, empfinden. Wobei er, ja, es geht so. Der ist jetzt für mich nicht so richtig schlimm alt geworden oder so. Weil dadurch, dass er so schön gefilmt ist, hat der so was Zeitloses eigentlich in seiner Optik auf jeden Fall.
Ja.
Finde nicht, dass der so, dass man so sagt, oh, das ist voll 90er, der könnte auch in einer anderen Zeit spielen, ja.
Ja, richtig.
Die ganzen, also auch die Autos da, die fahren und so, bei dem Cable Car, die Verfolgungsjagd, das ist ja alles so alte Schlitten, man weiß gar nicht genau, aus was für einer Zeit das stammt. Also so, deswegen, das finde ich so schon, aber ich weiß nicht, es ist halt leider so, dass das ganze Action-Genre, diese Art von Action-Genre gibt es halt irgendwie nicht mehr und ich könnte mir vorstellen, wenn es mal so eine Renaissance gibt, davon, und es gibt es irgendwann, da bin ich mir sicher, es gibt auch irgendwann so ein Buddy-Cop-Revival, hundertprozentig. Und dann kann es natürlich sein, dass man solche alten Filme nochmal anders sich anschaut, ja. Mhm. Wie man vielleicht auch sich alte Science-Fiction-Filme oder alte Horrorfilme anders anschaut, aber das Action-Genre ist noch relativ jung und ich glaube, das hat, na doch, ist es ein bisschen, also es ist nicht so, es ist, im Grunde ist es also man sagt ja eigentlich, Bullet ist der erste Actionfilm mit Steve McQueen, so ein bisschen gefühlt, so in den 60ern. Ja. Aber dann kam, nicht dann kam lange nix, aber es gibt schon Filme, die kann man dazu zählen und dann, klar, Eastwood irgendwann auch, so Dirty Harry vielleicht und dann aber so ein bisschen das, es gibt halt einfach auch diese Blütezeit in den 80er und 90er Jahren und dann war das irgendwann tot, ein bisschen dieses Genre. Jedenfalls in dieser Größe, also dass es im Kino läuft. Natürlich gibt es auf Netflix immer noch Buddy-Cop-Filme und so, aber dass du jetzt in so einen großen Buddy-Cop-Action-Film ins Kino gehst, im Jahr 2024, eher selten, oder? Also, oder fällt dir da spontan was ein?
Nein. Nee.
Also mir fällt da nichts ein. Das ist alles.
Bad Boys 4.
Ja, ich glaube, deswegen war Bad Boys 4 war ja so erfolgreich. Ich glaube, ist ein Grund auch. Das ist so, dass die Leute haben da Lust drauf, Action zu sehen, wo nicht gleich das ganze Universum gerettet wird. Weißt du?
Ja, wie bei Fast and Furious 10, meinst du so, ja.
Ja, oder bei Marvel oder irgendwie, also dass man wieder so ein bisschen bodenständige Action hat. Ja. Wo irgendwas explodiert.
Mit echten Explosionen. Wo wir ja immer hier plädieren. Für echte Explosionen.
Ja, natürlich. Und ich hoffe, dass das irgendwann. Ich hoffe wirklich sehr, dass ich bin 90 und du bist dann ja erst 82 oder so. Und dann, dass wir dann davor stehen vor so einem Kino und dann ist da so ein riesiger Buddy-Cop-Action-Blockbuster im Kino, der ist super erfolgreich. Und ich sage: Steven, siehst du, ich habe es so gesagt damals.
Ja. Ja, das wird großartig. Ja doch, das wäre schön. So Tango and Cash Nummer 66 oder so.
Im Übrigen, weil du das gerade sagst, fällt mir ein, dass der Drehbuchautor von diesem Film, der hat Tango and Cash geschrieben, gell?
Oh. Ach, siehst du das?
Ja.
Nee, das wusste ich offensichtlich nicht. Drehbuchautor habe ich mir nicht angeguckt, glaube ich.
Der hat, der heißt Randy Feldman.
Ah, Randy Feldman, jawohl, doch, ist sogar ein Name, ja, den man kennt, echt? Kennen könnte.
Nee. Doch. Und der hat auch geschrieben, Ohne Ausweg mit Van Damme.
Jean-Claude Van Damme, geiles Ding. Meine ich ernsthaft?
Nowhere to Run heißt es, genau, Nowhere to Run. Das hat er geschrieben, Tango und Cash hat er geschrieben, das sind so, und Metro, als jetzt die Dreifaltigkeit der Actionfilme.
Wahrscheinlich deswegen, also wegen Van Damme und halt Tango und Cash, dann kennt man den halt doch. Weil Tango und Cash habe ich gerade auch neu mir besorgt als Mediabook und habe den gerade abgefeiert, jüngst.
Ha, den habe ich früher auch so oft gesehen. Wenn ihr da draußen Lust bekommen habt, über Beverly Hills Cop 4 jetzt zu sagen, ich will mir doch mal wieder mich dem ganzen Eddie Murphy Oeuvre nähern, dann schaut euch mal Metro an, auf jeden Fall. Weil es ist ein schöner Kontrast zu der anderen Arbeit, die er gemacht hat. Und gerade, ihr seid ja alle in unserem Alter, deswegen hört ihr da, ihr seid ja genauso wie wir. Und deswegen, wenn ihr den noch nicht kennt oder lange nicht mehr gesehen habt, dann schaut da mal rein, weil der ist eigentlich geil. Ja,
ja, ganz genau. Ich schlage vor, Sie schauen sich das mal an. Ihr Hardy Krüger. Da ist er wieder.
Steven, mach's cool, bis zum nächsten Mal.
Christopher, bis dann.
Hey, das ist mein Auto! Meiner ist Schrott.
Was ist denn mit dir im Transam passiert?
Das hier ist dein Neuer.
Was?
Nicht doch, ich fahr mit dem hier.
Schwarz steht mir doch viel besser.
Das hier ist dein Neuer.
Metro.
Kuckuck.
Tahiti.
Tahiti, genau. Sag mal, nackt auf Tahiti.
Nacht auf Tahiti.
Nicht nackt auf Tahiti, sondern nackt.
Ich feel in the heat.